It's Derby time.
And Derby we got.
Fortuna hat große Probleme gegen einen starken FC.
Aber Jonas Niemietz bringt das Stadion in der Nachspielzeit mit seiner Marco Christ Gedächtnisflanke zum Ausrasten.
Es gibt viel zu analysieren.
Würste zu vertilgen und sensationelle Choreos zu bewerten.
Also, okay, let's go.
Herzlich willkommen zu Gebrabbel Rot-Weiß, ein Fortuna Düsseldorf Podcast. Für euch heute am Mikrofon Thorsten und Andi.
Hallo liebe Leute, von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und Osten bis Westen. Da bin ich wieder, euer guter alter Thorsten. Und mit mir bei dieser 54. Ausgabe von Gebrabbel Rot-Weiß ist niemals geringeres, oder sollte ich sogar sagen, sind niemand geringeres als...
Der Andi, ich begrüße euch in dieser Runde, und falls ihr euch eben im Intro gefragt habt, wer ist diese glockenzarte Stimme, die da mit Thorsten gesprochen hat, das war ich. Und sie ist auch dabei, meine allerliebste Schwester.
Saw that a mile coming.
Meine allerliebste Schwester Aline, es ist so schön, dass du hier bei uns bist. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die erneute Einladung. Ja, glockenhell ist auch heute nicht so. Ich habe ganz schön geschrien, deswegen ist eher so ein bisschen Reibeisen. Aber das muss so.
Aber dein Saisondebüt, ne? Jetzt, ja. Also zum Derby, das ist doch gar nicht so verkehrt. Quasi die Vincent Vermey unseres Podcasts, wenn man so möchte. Ja, Aline, wie geht es dir? Und unsere Hörerschaft möchte doch wissen, was hast du denn den ganzen Sommer über getrieben?
Ja, ich habe versucht, meinem Sohn Fußball beizubringen, aber er war nicht so begeistert. Deswegen probiere ich das irgendwann anders nochmal. Und ansonsten versuche ich, weiter zu den Spielen zu gehen. Aber diese Saison leider nur heim, glaube ich. Das ist ein bisschen schade.
Ah, der wird sich bestimmt noch eine Auswärtsfahrt finden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, dann würde ich sagen, machen wir gleich weiter im Text. Wir wissen ja alle, wir sind ein kurzer, knapper Podcast, der auf gar keinen Fall in sinnlose Schwafelei ausartet. Apropos sinnlose Schwafelei, wo der Andi noch seine Widmung vorbereitet. Ich trinke mal wieder etwas Verrücktes. Das hat man gehört. Ich trinke eine Pepsi Blue.
Sie heißt offiziell, glaube ich, anders.
Sie ja, und hast du sie schon probiert?
Ja, ich habe sie schon probiert. Darum, das wäre jetzt, ich könnte jetzt so tun, als würde ich das... Also würde ich es kennen, aber ich muss sagen, sie bleibt leider bescheiden.
Okay.
Also ich glaube, Andi hat sie auch schon probiert.
Ja.
Sie schmeckt halt nach, also ist es so gedacht Blaubeere, so ein bisschen wie das blaue Powerade gedacht, und schmeckt sehr wenig nach Cola. Also ich möchte sogar sagen, Koffein kann man kaum rausschmecken. Zuckerfrei, also kein Zucker drin, das ist ja, ist ja grundsätzlich okay, aber eben... Ja, es ist weder Fisch noch Fleisch, ist so mein Urteil. Ne? Es ist weder eine Limonade eine gescheite, noch eine gescheite Cola und eben auch nichts Gutes dazwischen.
Mach's mir nicht madig, ich habe da glaube ich noch 12 Flaschen von in der Garage.
Kannst mir eine schenken, dann probiere ich die auch mal.
Das mache ich gerne.
Wieso hast du so viele davon gekauft? Hast du eine einmalige Gelegenheit gesehen?
Ja, ich fand sie, als ich sie das erste Mal getrunken habe, echt ziemlich gut.
Okay.
Und habe dann gesehen, dass sie bei Amazon wirklich für einen Spottpreis zu haben war. Und habe dann 4 Sixpacks davon gekauft, von denen ich dir dann einen schon abgegeben habe, weil ich dann bei der zweiten und dritten Flasche gemerkt habe, so, ja, so gut finde ich sie dann doch nicht.
Also, genau, das ist dann auch die Antwort, die sich vielleicht ein paar Leute auf die Frage, die sich ein paar Leute gestellt haben, wenn ihr die nicht so geil findet, warum trinkt ihr jetzt eine zweite davon? Die Antwort ist, Andi hat mir ein Sixpack gegeben, weil er noch viel mehr davon hat.
Sie ist halt einfach da.
Niemand mag sie. Und ja, in den Niederlanden, wo ich jetzt war, in der Länderspielpause, da gab es sie nicht. Aber da gab es auch die Oreo Coke in wirklich großer Ausführung und Strawberry Fanta Zero, also die Himbeer. Fanta, die ich ganz gut finde.
Dann wäre es Raspberry.
Ich wollte gerade sagen,
Strawberry ist natürlich Erdbeer. Ja, so ein Quatsch.
Ja.
Fangen wir lieber an mit Themen, wo ich mich auskenne, nämlich
Nummer 9.
Widmungen, Fußballern.
Ja, die Nummer 9.
Aus der Historie der Fortuna.
Die Nummer 9 ist ein Spieler, der mittlerweile 40 Jahre alt ist. Hm. Er hat für Angola Länderspiele gemacht und für die deutsche U21-Nationalmannschaft. Er spielte für die Fortuna...
Stopp! Genau, wir machen das immer so, dass ich an einer Stelle schon Stopp sage und ich versuche zu lösen.
Du brauchst einen Buzzer.
Ja. Nando Raphael?
Richtig.
Ja, alles klar.
Nicht schlecht, Herr Wiese.
Genau, wir können beim nächsten Mal so einen Timer machen. Wie lange braucht Thorsten, um den Spieler zu erraten?
Ja, gut, dann suche ich mir natürlich einfach nur die miesesten Facts aus. Ja. Wie zum Beispiel, er begann seine Karriere bei Ajax Amsterdam 2.
Ja, das hätte ich gewusst. Nee, das hätte auch Vincent Vermey sein können, ne?
Ja.
Übrigens, Fun Fact. Ja, Nando Raphael... Ja, zu Bundesliga-Zeiten, also nicht zu den letzten, sondern zu den Norbert-Meyer-Bundesliga-Zeiten bei Fortuna gewesen. Nicht so die ganz große Nummer, also hat ein paar Tore gemacht. Ich glaube, sein wichtigstes war allerdings im Pokal, nämlich gegen Borussia Mönchengladbach im Achtelfinale. Ich glaube, in der Verlängerung das 1-0-Siegtor, das müsste irgendwie 2013 oder sowas gewesen sein. Da haben wir Gladbach aus dem Pokal geworfen und das war Nando Raphael, und zwar ausgerechnet Nando Raphael, der ja auch bei Borussia Mönchengladbach gespielt hatte. Er ist dann nach dem Abstieg auch, glaube ich, wieder gegangen. Also er hat jetzt keine lange Zeit bei uns so verlebt. Eine Saison?
Genau, er war eine Saison da, hat 14 Spiele gemacht. Ja. Also 14 Spiele inklusive der 3 DFB-Pokalspiele.
Ja, das war nicht so
viel. Hat insgesamt 3 Tore geschossen, also 2 in der Liga, 1 im Pokal, vollkommen richtig. Und ist dann, glaube ich, zum Henan FC gegangen, wenn ich das hier richtig in der Historie sehe.
Ja. Aber jetzt schon die Frage, wieso Nando Raphael?
Ja, weil er die Nummer 9 hatte.
Und ja, als ob wir keine besseren Neuner gehabt hätten.
Ja, aber gerade in diesem Zahlenbereich mit den einstelligen Zahlen, wenn wir im Laufe unseres Podcasts noch sehr häufig mal dran vorbeikommen. Und dann habe ich denke mir immer, komm, starten wir mal mit den Kleinen und dann gehen wir eines Tages, wenn weiß ich nicht, Folge 100, vielleicht haben wir da dann.
Vielleicht ist es heute aber auch unsere letzte Folge, wer weiß. Vielleicht kriegen wir uns jetzt in dieser Folge so schwer in die Haare. Ich meine, Ali trägt eine Mütze, da kann das nicht passieren. Oh Gott, das ist ein ganz schlimmer Dad-Joke. Naja, das kann ich ja alles rausschneiden. Die Macht habe ich ja, dass ich die schlechten Witze von Andi drin lasse und die schlechten von mir so kritisch, humorpolizeimäßig dann nochmal rausnehme. Ja, mehr möchte ich aber ehrlicherweise gar nicht zu Nando Raphael sagen. Ich glaube, mir gibt das nämlich auch nicht zu sagen, oder?
Nee, es war jetzt kein Spieler, der sich für immer in mein Herz gespielt hat.
Ja, das gilt vermutlich für 99% aller Fortunen. Ja. Ebenso. Darum kommen wir zu einer Rubrik, die tatsächlich ein Jingle hat. Übrigens, das können wir jetzt mal hier live on tape quasi besprechen. Ja, bitte. Ich glaube, wir brauchen auch eins für Hefte raus Klassenarbeit. Da haben wir nämlich keins.
Ne? Aber das hast du doch mal so schön simuliert.
Ach so, ja.
Das war aber ein bisschen despektierlich.
Ich wäre niemals.
Und ein bisschen niemals
deiner Frau gegenüber despektierlich. Erotisch schon sehr viel eher.
Aber meiner Frau gegenüber?
Deiner Frau gegenüber?
Das lasse ich jetzt offen.
Ja, ich habe ja meinen Rechner jetzt nach der Reparatur wieder, sodass ich meine Frau im Keller davor setzen kann, dass sie uns das Jingle einspricht am Wochenende. Ich werde versuchen, das zu machen.
Aber Steilpässe haben wir ja schon.
Genau.
Jetzt ist die Frage, haben wir das Jingle schon abgespielt an dieser Stelle? Oder
nein,
kommt
nein,
es
nein,
jetzt
du drückst quasi jetzt aufs Knöpfchen.
Wann?
Jetzt.
Steilpässe.
Ja, wir haben Steilpässe und für Steilpässe ist ein bisschen der Andi zuständig, weil ich zu faul bin. Ich mache
ja auch irgendwas machen.
Ich mache ja sonst auch so wenig. Andi, wir haben Steilpässe bekommen, sonst würden wir nämlich die Rubrik nicht mit Jingle einleiten.
Das ist richtig und wir haben einen Steilpass bekommen von unserem treuen Hörer Markus Z. Nicht zu verwechseln mit Gerd Z., dessen einziger Fan ich bin.
Richtig, ein Insider.
Ja,
mit ein ihm. Ewiger Insider. Ja, vielleicht irgendwann, wenn Gerd Zewe mal als Spieler kommt, dann werden wir diesen Insider irgendwann mal auflösen.
Diese schöne Geschichte. Markus und ich unterhielten uns ein bisschen über Florian Kastenmeiers Note. Er hatte ihn im Hertha-Spiel etwas schlechter gesehen als wir.
Ja, wie der Kicker, aber ich stehe zu unserer Note.
Auf jeden Fall.
Es geht ja nicht immer auch so um die Quantität der Parade, sondern um die Qualität. Und der Kicker nennt es immer so schön Schlüsselmomente. Und das waren halt Schlüsselszenen, in denen er uns in 2 Momenten mindestens bei Hertha im Spiel gehalten hat. Und das, finde ich, ist eigentlich ähnlich wichtig, wenn ein Stürmer so ein Siegtor macht oder so. Das ist halt einfach dann eine entscheidende Aktion. Und nee, also ich finde aber auch die Quantität rechtfertigt es. Es gab halt diesen einen blöden Rückpass, den hat er irgendwie immer drin, heute auch. Aber ansonsten kann ich mich jetzt an keine schwachen Szenen von ihnen
erinnern. Ja, irgendwo unter einer Flanke mal durch oder er schrieb irgendwas von Er hatte in der ersten Halbzeit den von uns erwähnten Fehlpass und in der zweiten Halbzeit beim Rauslaufen und Wegfausten an der Flanke etwas unsicher gewirkt. Ich habe dann daraufhin gesagt, naja, aufgrund der doch mehrere Kilometer Entfernung zwischen uns und dem Spielfeld und dass wir keine Fernsehbilder dazu mehr sehen konnten, habe ich das dann so einfach hingenommen, habe aber trotzdem unsere 1 4,5, die wir, glaube ich, gegeben haben, verteidigt.
Da komme ich natürlich ins Spiel, denn ich habe Fernsehbilder dieses Spiels nochmal gesehen und also unsicher gewirkt. Ich finde wirklich, das ist eine subjektive Einschätzung. Meiner Meinung nach hat er keinen Fehler da begangen, sondern bei allen Flanken, die dann, also rausfausten ist ja keine Unsicherheit, sondern da die eigentlich, wenn er sie rausfausten konnte, auch entsprechend wegbefördert. Nee, also an der Note lassen wir quasi nicht mit uns diskutieren. Ja. Mal schauen, was wir heute mit Kastenmeier machen. Das könnte auch interessant werden.
Mit allen anderen Noten war er einverstanden. Und was er uns aber noch mit auf den Weg gab, war etwas, was er also wohl auch schon bei der Fortuna im Ticketing angemerkt hat und auch Verbesserungswunsch dort mal weitergegeben hat. Denn seit dieser Saison ist es wohl nicht mehr möglich, die Spieltagstickets in der Apple Wallet anzeigen zu lassen.
Kann ich bestätigen.
Ja,
ich
und auch. Man kann sie auch nicht mehr über die Apple Wallet so ohne weiteres dann entsprechend weitergeben an Dritte. Es gibt wohl man kann ein PDF rausmachen, man kann, wie wir das manchmal machen, einfach einen Screenshot machen, weil der QR-Code, der da generiert wird, der ist ja auch zum Beispiel auf der Dauerkarte drauf, der ist ja auf der Dauerkarte auch nicht dynamisch, insofern muss er ja irgendwie funktionieren.
Ja.
Aber es war mal ganz schön.
Oh, da haben wir den Leuten jetzt was verraten. Ne? Der QR-Code ist nicht dynamisch. Ihr könnt ein Bild davon machen und ihn benutzen. Ja, ja. Es funktioniert.
Ja. Ja, die Weiterleitung des Tickets geht dann. Er macht immer ein PDF und leitet das dann weiter. Aber natürlich wäre es schöner, einfach auf den systemimmanenten Teilen-Button zu klicken und es dann einfach an Dritte weitergeben zu können.
Ja, der Grund würde uns, glaube ich, tatsächlich interessieren. Ne? Also Dominik, wenn du das hörst, eine kurze Info, würde uns interessieren.
Ja.
Kostengründe können es ja eigentlich nicht sein. Vielleicht möchte man stärker das Teilen über die App beziehungsweise den Dauerkarten, Zweitmarktverwertungsgedöns. Also vielleicht möchte man das mehr forcieren.
Ich weiß auch nicht, ob die Fortuna da was dran verdient, wenn ich meine Dauerkarte an jemand anders weitergebe, entgeltlich. Aber ich sag mal, der Nutzen, den Markus da beschreibt, ist ja auch eher, das im Freundeskreis mal weiterzugeben, wenn man halt selber nicht kann. Oder
das, ne, so. Kennen wir ja auch. Wir sind ja auch eine größere Gruppe und da gibt es in der Tat schon mal Hin- und Her-Schiebereien der Dauerkarten, einfach weil das halt ja sich eben schon mal ergibt. Man hat noch eine frei, weil jemand kurzfristig nicht kann. Dann findet man kurzfristig Ersatz. Und das ist halt dann auch nicht immer noch über irgendwelche Systeme zu schaffen. Aber klar, es gibt den Workaround über Screenshots und dann ist es halt so. Aber würde uns halt mal interessieren, was so der Hintergrund ist, würde ich sagen.
Thorsten, du als Gaming-Beauftragter unseres Podcasts, hast du auch was noch zu verkünden?
Ja, natürlich. Ich habe hier die heißesten C64-Hits wieder gespielt am Wochenende.
Janas
und,
ist das.
Richtig. Und ich freue mich auf meinen neuen Amiga. Und dann geht's hier richtig fetzig ab, Leute. Ja, wie ihr vielleicht wisst, Gedaddel Rot-Weiß, unsere Livestreams, die, sage ich mal, rege Anteilnahme finden. Naja, es werden immer mehr Leute, die zugucken.
Durch die Decke.
Durch die Decke. Neulich haben wir ja das erste Mal auch gemeinsam vor der Kamera gegen den Computer gespielt und wir haben nicht verloren, so viel kann man schon mal sagen. Auf Weltklasse, immerhin. Und ja, diese Woche gab es nochmal das Derby in einem klassischen Gegeneinanderspiel in EA Sports FC 24, obwohl diese Woche ja theoretisch die Ultimate Edition schon von 25 veröffentlicht wurde. Wir aber beide keine Ultimate Team-Spieler sind, sondern tatsächlich eher so einzelne Fortuna-Partien lieber spielen oder du mit deinem Sohnemann Paris gegen Real Madrid oder so, was man halt dann so spielt.
Ja, die Weltstars mit Lothar Matthäus und Pelé und sowas gegen SV Elversberg zum Beispiel.
Ja.
Das spielen wir gegen regelmäßig. Und die SV Elversberg durch mich gespielt, gewinnt. Gut, dass er das nicht gehört hat.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, dein Sohn hätte da widersprochen, aber das kann natürlich so sein. Auf jeden Fall, für uns lohnt sich dieses, also ich finde diese Regelung super blöd, dass es eine Ultimate Edition gibt und die darf man dann 7 Tage früher spielen. Das ist eine Krankheit, die auch bei anderen großen Titelveröffentlichungen in der Gaming-Welt inzwischen Einzug gehalten hat. Super großer, nerviger Quatsch. Da spielen wir aber nicht mit. Wir werden stattdessen nächste Woche um Mitternacht, Freitag 0 Uhr, werden wir die Partie Spielvereinigung Greuther Fürth. Und ich glaube, wir sind wirklich der einzige.
Wow.
Wir sind der einzige Podcast auf der ganzen Welt, der ein Spektakel aus der Partie Spielvereinigung Greuther Fürth gegen Fortuna Düsseldorf live gestreamt in EA Sports FC 25 am Freitag um 0 Uhr. Und da gucken wir uns natürlich auch die neuen Spielerstärken noch mal etwas genauer an. Fortuna hat da schon was gepostet, zumindest so die Gesamtstärken. Aber wir schauen mal an, was die alten Spieler behalten oder dazu gewonnen haben, beziehungsweise was die neuen Spieler bei EA Sports, also in dieser Parallelwelt, die vielleicht für viele in der Hörerschaft auch vollkommen egal ist.
Ja.
So
also,
drauf haben.
Wenn ihr dabei sein wollt, ihr könnt auch Donnerstagabend um 23:59 schon mal auf Twitch gehen. Vielleicht gibt es schon einen Sneak Peek.
Wer weiß, da versprichst du gerade sehr viel, aber okay.
Naja, ob das jetzt, also man kann ja online sein und dann gucken, ob das Spiel startet oder
genau. So. Solltet ihr übrigens einen Husten im Hintergrund hören, das ist Andis kränkelnder, ich möchte sagen, vielleicht sogar also im Endstadion einer schweren Hustenerkrankung befindlicher Sohn, der auch nichts mehr schmeckt, wie er eben sagte, bei den Gummibärchen. Ne?
Ja, er hat die Nase zu. Er hat die Nase zu und ein bisschen Hüsterchen.
Na, ich hoffe, er hat uns jetzt nicht angesteckt.
Das hoffe ich auch.
Wir haben aber auch die einschlägigen Tests durchgeführt und die sind alle negativ. Das ist alles soweit in Ordnung.
Männergrippe.
Na gut. Ja, soweit in Ordnung ist auch alles mit dem Termin für die Jahreshauptversammlung, der bekannt gegeben wurde. Nämlich am 17. November. Man konnte fast damit rechnen, ehrlicherweise, denn es ist das Länderspielwochenende im November und das ist ja nahezu traditionell unser Termin. Wir werden versuchen, vor Ort zu sein. Mhm. Ich habe da tatsächlich ein bisschen private Verpflichtung an dem Wochenende, aber vielleicht klappt es.
Und was mit dir, Aline?
Ich habe noch nicht nachgeschaut.
Ja. Also, falls ihr es nicht mitbekommen habt, 17. November ist die Jahreshauptversammlung und all die Leute, die so große Zweifel an den Finanzen haben, die haben da die Gelegenheit, schlaue Fragen zu stellen. Also nutzt die Gelegenheit vielleicht auch. Ist ja vielleicht sinnvoll, als immer über fünf Ecken Dinge zu interpretieren, zu versuchen, die, ja, sagen wir mal, subjektiv in einem Bericht dargestellt sind. Und so ein Bericht, der verschleiert dann doch oder zumindest sorgt dafür, dass man nicht jedes Detail immer gleich verstehen kann, sondern eben interpretieren muss. Und das ist eben die Gelegenheit, um mal direkt nachzufragen.
So man beim Amt. So man denn Mitglied ist, was man aber bis dahin noch werden kann. Ich glaube, dann darf man nur nicht abstimmen, aber man
richtig
darf mit dabei sein.
Aber dieses Jahr wird der Wahlausschuss gewählt, der natürlich sehr, sehr wichtig ist. Das ist natürlich klar, der Wahlausschuss ist ein ganz wichtiges Organ des Vereins.
Gleich nach den Kassenprüfern?
Gleich nach den Kassenprüfern ist eine der wichtigsten Wahlen, die Jahreshauptversammlung zu bieten hat. Da darf man dann dieses Jahr leider nicht dran teilnehmen. Ja, aber dann kommen wir doch auch endlich zum großen Derby. Der Derby, das für die Kölner Seite ja natürlich kein Derby ist.
Nein, das ist
inzwischen so eine nervige Krankheit, dass man immer abtut, ja, also uns ist das ja eigentlich egal. Ja, uns interessiert das ja alles nicht. Hat man ja auch heute gesehen.
Ich wollte sagen, dafür waren sie
interessiert ja keinen in Köln. Ne? So, also vielleicht muss man allerdings eine Sache dann natürlich auch einordnen. Wir sind ja nun was älter.
Ja.
Und wenn man...
Also ihr, ja.
Ja.
Auch als Verein.
Ja, ich meinte tatsächlich eher uns.
Ach so.
Wir kennen das Derby gegen den FC tatsächlich noch als ein Bundesligaspiel, das mehr oder weniger regelmäßig stattfindet. Aber ich sage jetzt mal, die Generation in ihren 20ern, für die ist es, glaube ich, auch schwer, und das übrigens auch auf Kölner Seite, das Derby gegen Düsseldorf als ein solches so richtig ernst zu nehmen, weil man in den letzten 20 Jahren, 25 Jahren, ich sag mal, viermal gegeneinander gespielt hat oder so, im Vergleich zu Borussia Mönchengladbach, mit denen man deutlich häufiger, ja, ein vermeintliches Derby gespielt hat. Sagen wir es mal so, ich finde auch, es hat nicht so die Emotionalität wie im Eishockey. Ich finde, da ist es noch, weil da gibt es halt auch nichts anderes, was man so als Rivalen haben könnte. Ja, okay, Krefeld-Pinguine, Entschuldigung.
Falsche Liga, ne?
Ja, also ja. Inzwischen. Ja. Aber natürlich lange Zeit schon in der DEL auch als Konkurrent. Aber da war, ohne dass ich jetzt der größte Eishockey-Fan und Experte bin, da war schon Kölner Haie gegen die DEG schon das große, große Derby. Im Fußball in der Tat nicht so ganz, aber es, also jetzt mal ehrlich, liebe Kölner, also das ist doch wohl mehr Derby, als wenn einer von uns beiden gegen Bayer Leverkusen spielt. Also
ja, für die Kölner glaube ich nicht, ne? Weil natürlich
also Köln, ernsthaft, gegen Köln, Leverkusen ist
ja, für Köln die mehr. Ja, Köln und Leverkusen, die Stadtgrenze.
Ja, aber das ist halt fucking
aber
Leverkusen.
Ist halt Leverkusen, ja.
Also, es ist halt einfach, who cares? Ja. Man braucht doch auch einen Rivalen auf der anderen Seite. Also jemanden, der da ist.
Ja.
Naja, und das ist gegen Gladbach natürlich einfach, weil es da halt statt 4 Spielen halt 20 gab in den letzten Jahren. ist da natürlich, ist das natürlich für viele Leute mehr im Fokus. Aber come on, hört auf zu sagen, das ist kein echtes Derby, das ist Quatsch. Also das ist wirklich ein richtiges Derby. Düsseldorf-Schalke, das würden jetzt irgendwelche Bayern denken auch, das ist ein Derby, weil ist ja beides im Ruhrgebiet, ne? Also aus bayerischer Sicht. Aber das ist natürlich kein ernsthaftes Derby, aber Düsseldorf-Köln, das hat einfach, also weil einfach die Städte nicht nur durch den Karneval, sondern auch durch die Kirchensteuer eine große Rivalität haben, ne? Und also für mich ist es ein Derby und es ist eigentlich auch, würde ich jetzt sagen, weil wir jetzt mit Gladbach haben wir gar nicht so die krasse Rivalität im Vergleich. Also für mich ist das Spiel mit dem FC, ist es für mich viel mehr Derby als das Spiel gegen Gladbach, persönlich.
Ja, weil ja auch Gladbach und Fortuna, es gab doch auch mal so eine gemischte Mannschaft, glaube ich, irgendwann Ende der 70er aus Düsseldorfer und Gladbacher, ne? Also die irgendwelche so ein paar Spiele mal gemacht haben.
Und früher hat Gladbach natürlich international immer im Rheinstadion gespielt, ja, weil der Bückelberg nicht zugelassen war für internationale Wettbewerbe.
Aber starten wir in das Spieltagsgeschehen sozusagen langsam hinein. Wir sind alle drei auf unterschiedlichen Wegen angereist. Alim kam mit dem Bio-Lastenrad.
Das ist nicht ganz korrekt, es war ein E-Bike. Thorsten, ohne Last.
Thorsten auf dem E-Scooter
Thorsten und ich immer auf dem Einrad. Thorsten wie immer mit dem Helikopter, mit dem ich neben den Trainingsplätzen gelandet bin. Ja. Und der mich dann auch wieder abholt. Ne? Wir wissen ja seit letzter Woche, ich habe schwer Knie. Ich bin natürlich mit dem Auto angereist, mit entsprechendem, ja, ich sag mal, es war guter Anfahrtsstau, ohne dass der ausgeartet ist. Aber man hat schon gemerkt, so insgesamt einfach, heute ist viel los. Ne? Und ich finde, das hat man allerdings bei der Abfahrt noch viel mehr gemerkt, heute waren viele Leute da, die sich nicht auskennen.
Ja, das war schrecklich.
Es sind auf den Abfahrtswegen da am Rhein, ich weiß nicht, ob ihr auch am Rhein, da sind so viele Leute auf der Straße lang gelaufen, ums Stadion herum, auf dieser Seite. Man läuft ja nicht auf der Sizilienallee um das Stadion herum zu den Parkplätzen, weil da einfach kein Weg, da ist nur Straße. Und da sind heute wirklich eine Menge Leute rumgelaufen, nicht nur im FC-Trikot, sondern eben auch Düsseldorfer, wo man auch sich dann schon gefragt hat, seid ihr nicht hier?
Sie kannten es noch von der EM.
Genau. Ja, und also entsprechend gut gefüllt war es dann auch im Stadionbereich und trotz allem, die Schlange am Wurststand, die war überschaubar und es war noch viel leichter für mich, weil ich den Andi getroffen habe und ich so anderen Leuten ein Schnippchen, ich habe mich, obwohl ich das selber so hasse, ich habe mich theoretisch vorgedrängelt.
Hast du dich einfach zu ihm gestellt?
Ja, ich habe mich einfach zu ihm gestellt. Aber bevor wir darüber reden, fangen wir das Jingle ab.
Die Wurst der Woche.
Und da haben wir es auch schon abgefahren. So einfach ist das. Es ist die Magie des Podcast-Schneidens. Es gab heute Wurst. Gegen Hannover hatte ich gedacht, dass das Wurstorakel gebrochen sei. Denn das Wurstorakel besagt, seit vielen Jahren, ist die Wurst gut, wird das Spiel schlecht. Also das Spiel der Fortuna. Gegen Hannover war die Wurst gut, aber das Spiel der Fortuna war auch gut. Sodass ich dachte, als ich heute eine sehr gute Wurst esse, ja, das hat nichts zu bedeuten, dann wird die Fortuna trotzdem groß aufspielen. Tja, falsch gedacht. So gut war das heute gar nicht, was die Fortuna gemacht hat. Aber die Wurst, die schmeckte. Das heißt, das Wurstorakel bleibt aktiv. Wir müssen vorsichtig sein bei den Würsten.
War nur ein Ausreißer, meinst du?
Es war bei Hannover, da hat sich das Orakel einmal geirrt, aber es scheint grundsätzlich zu stimmen. Ja, heute war alles prima mit der Wurst. Es war aber auch so, ich hatte Hunger auf eine Wurst. Es war das sonnige Grillwetter vom Schwenkgrill, wie immer digital bezahlt. Da freue ich mich sehr. Und dann gab es halt ein knackiges Brötchen, richtig aufgeschnitten, eine Wurst, Senf, 4 Kartoffeln, denn ihr wisst, es gibt nicht mehr Kartoffeln, selbst wenn alles blenden mit der Wurst ist, denn ich hätte so gerne Würste vom Metzger.
Metzgerei Innenhofen.
Ja, zum Beispiel. Oder Ludwig, die ja jetzt hier bei Feinkost Ludwig eingezogen sind.
Stimmt, ja.
Wobei ich deren Würste noch nicht kenne und deren Mett.
Das Mettbrötchen auch nicht,
genau. Ja, eben. Bevor es zu fleischig wird, also 4 von 5 Kartoffeln, das Wurstorakel. Es hat weiterhin Bestand. Oh, und doch eine Sache wollte ich noch sagen. Andi hat es mitbekommen. Ich habe versucht, mit einem Augenzwinkern die Verkäufer bzw. die Wurstreicher heute zu foppen. Denn durch die barlose Zahlung hat man das Problem jetzt am Wurststand, dass der Zahlvorgang deutlich schneller vorbei ist als der Wurstaushändevorgang. Das heißt, man muss auf seine Würste jetzt warten, obwohl schon bezahlt ist. Und die Leute, die die Wurst aushändigen, die haben überhaupt keinen Überblick darüber, was man eigentlich bestellt hat, sodass ich sagte, ich hatte 30 Bratwürste. Und da guckte die Person kurzfristig sehr irritiert, bevor ich dann natürlich die Wahrheit sagte.
Es waren nur drei hast.
Es waren 28. Ja, also ein gar lustiger Schelm war ich am Wurststand. Boomer-Humor, ohne Boomer zu sein, aber man nahm es mit Freude auf. Ja, ich habe keinen guten Outro jetzt hier aus der Nummer gehabt. Der Andi ist auch mehr an seinen Geräten als hier präsent in der Veranstaltung. Ich bereite mich
inhaltlich bereits auf das nächste.
Ja, aber du musst Kapitel die Gesprächssituation vor. Natürlich auch so gestalten. Ja, die Aline guckt sehr freundlich mir entgegen. Was
ja, die kennen wir ja noch nicht so lange.
Was eine Gesprächssituation sehr viel einfacher macht. Der Andi hängt entweder am Gerät oder guckt an die Decke.
Weil ich mich so sehr darauf konzentriere, was du sagst, Thorsten, weil ich das wertschätze.
Er kann das nicht so gut, er ist intellektuell nicht so.
Das ist einfach eine... Ich versuche, dir noch intensiver zuzuhören, wenn ich dich dabei die ganze Zeit ansehe. Das lenkt mich nur ab.
Kann er sich nicht mehr so gut konzentrieren.
Ja, wegen meiner strahlend braunen Augen, ne? Wahrscheinlich.
Richtig.
Na gut, zur Wurst ist, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen und... Eigentlich, naja doch, zum Drumherum vor Anpfiff sagen wir gleich was, aber aus zeitlichen Gründen erst in der Halbzeit, weil da ist es dann Zeit für die Pyro-Ecke, würde ich sagen.
Ja.
Weshalb wir jetzt einfach zum Spiel kommen, nämlich woran hattet gelegen die erste Halbzeit?
Woran hattet gelegen die erste Halbzeit?
Ja, dann lass uns doch meiner Frau diese rhetorische Frage, woran hat es gelegen, beantworten, indem wir wie gewohnt auf die Aufstellung gucken. Und was hast du uns da heute mitgebracht, Thorsten?
Nichts Neues.
Gut, denn danke.
Zurück ins Studio. Ja.
Wir sind angetreten in der Startelf wie schon bei der Hertha. Das heißt also, es gab keine Veränderungen. Hingegen allerdings auf der Bank... fanden sich zwei neue Spieler ein. Nein, stimmt nicht.
Einer,
nämlich Vincent Vermey kam in den Kader für Dennis Jastremski. Das heißt, Jastremski und Kwashi, so als die, ich mal, Vollprofi-Nicht-Nachwuchsspieler, waren die beiden, die aus dem Kader gestrichen wurden, unverletzten Spieler. Wohlgemerkt, also wir haben mittlerweile eine Kadersituation, wo tatsächlich Spieler gestrichen werden müssen. Und da reden wir eben nicht nur zwingend über Nachwuchsleute wie Sina Suso oder Afro. Darum, das ist schon interessant. Und zumindest, was der Kader hergibt, da kann man heute, wenn man denn heute auch ein paar positive Aspekte aus der Leistung oder dem Spiel herausholen möchte, da kann man ein bisschen was zu sagen. Aber ich würde sagen, als allererstes gehen wir in den Spielfilm der Partie. Und ja, da sehen wir eine erste Hälfte, die, ich würde sagen, relativ schnell emotional beginnt. Wir sehen, ich sage jetzt mal, eine Viertelstunde ein relativ ausgeglichenes Spiel, ohne ernsthafte Vorteile für eins der beiden Teams. Da gibt es dann die erste Chance, tatsächlich für den FC einmal nach einer Ecke, meine ich. Da ist es ein Flachschuss, ein sehr verdeckter Flachschuss, den Kastenmeier aber exzellent hält. Und ja, so nach rund 15, 20 Minuten kristallisiert sich dann aber schon die spielerische Überlegenheit des FCs hinaus. Denn es ist dann in der 20. Minute, da gibt es schon die erste Chance, da ist es Lemperle, der an Kastenmeier aus relativ spitzen Winkel scheitert. Und das passiert schon in einer Serie, sag ich mal, von Szenen um und im Strafraum. Also nicht alles endet immer in einem gefährlichen Torschuss. Aber Fortuna kommt im Grunde in dieser Phase gar nicht zu Offensivaktionen. Und darüber müssen wir natürlich gleich reden. In der 21. Minute fällt dann auch das zu diesem Zeitpunkt durchaus verdiente Tor für den FC. Da ist es erst eine Flanke, die Kastenmeier dann auch nicht erreichen kann. Also da sieht er auch nicht gut aus. Die dann, ja, ich sag jetzt mal, vor den Füßen beziehungsweise vor Martell landet und der köpft sie ins dann verwaiste Tor, weil Kastenmeier eben noch ja, versucht hatte, diese Flanke rauszuboxen, aber da nicht mehr hingekommen war. Das 1:0 für den FC, man denkt, ja, alles läuft und ist es verdient, aber mit der ersten Torchance macht die Fortuna gleich den Ausgleich. Da ist es Gavori, der den Ball ins Mittelfeld treibt. Tim Rossmann, der sich gut auf der linken Seite durchsetzt. Die flache Reingabe verpasst erst Kovnatski, aber am langen Pfosten steht Emmanuel Ior, der den Ball dann in die lange Ecke versenkt. Ein bisschen schmeichelhaft zu diesem Zeitpunkt, weil es halt wirklich die allererste Chance war. Und es sorgt auch erstmal noch nicht für so viel Ruhe bei der Fortuna. Vor allem, also in der Offensive findet wenig statt. Es gibt zwei weitere Chancen. Eine vor allem große von Waldschmidt, bei der Kastenmeier etwas zu weit aus dem Tor kommt und der Ball dann zurückgelegt wird. Und ich glaube, es ist eben Waldschmidt, der dann aufs leere Tor schießt. Aber André Hoffmann kann mit einem spektakulären Kopfball den Ball von der Linie klären. Danach kann die Fortuna ein bisschen mehr Ruhe ins Spiel bringen. Aber insgesamt ist das eine erste Hälfte, in der wir den FC wenig kontrollieren können. Also wie gesagt, vielleicht in den letzten 10 Minuten halten wir ihn dann wieder vom Tor fern. In der wir sowohl defensiv Probleme haben, als auch offensiv uns sehr, sehr wenig erarbeiten können. Und ja, da müssen wir uns jetzt mal anschauen, was war denn da los?
Ich glaube, da war vor allem los, dass der FC in der Art, wie er Fußball spielt, nämlich die, von der ja auch in der letzten Gegnervorschau angepriesen ist natürlich ein großes Wort, sondern
gepriesen bestimmt nicht.
Angesprochen. Angesprochene.
Und angespuckte.
Der RB-Fußball. Der FC hat das gemacht, was uns nicht gut schmeckt. Er hat uns sehr früh im Spielaufbau gestört, hat teilweise mit 4 Spielern tatsächlich an der Strafraumkante mehr oder weniger darauf gewartet, dass die Bälle von Kastenmeier nach Abstößen wieder ins Spiel gebracht wurden und hat uns da wirklich das Leben schwer gemacht, was dann bei der Fortuna wie leider häufig dazu geführt hat, dass wir die langen Bälle geschlagen haben. Ich glaube, Ziel des FC ist diese starke Überladung des Mittelfelds und auch des zentralen Mittelfelds, sodass wir entweder den langen Ball spielen konnten oder auf die Außen getrieben wurden. Und auf den Außen sind sie dann auch regelmäßig mit 2, vielleicht sogar 3 Spielern gegen den Ballführenden ins Pressing gegangen, sodass die Fortuna eigentlich immer jemand auf den Füßen stehen hatte und sehr, sehr wenig Zeit hatte, den Ball sinnvoll und gut an den Mann zu bringen. Und das haben wir ja in vielen Spielen, oder so viele, aber in vergangenen Spielen in der Saison auch schon echt gemerkt. Das ist nichts, was uns gut gefällt. Und die Momente, wo wir dann uns lösen können, sind einfach wenige.
Also da waren jetzt natürlich viele Punkte drin. Ich denke, das müssten wir jetzt mal ein bisschen stückweise aufdröseln. Also du hast ja vollkommen recht. Das ist die Spielweise, die uns aktuell am wenigsten liegt. So muss man gegen Fortuna Düsseldorf agieren. Das ist etwas, was Hannover nur zum Beispiel punktuell gemacht hat und Hertha fast gar nicht. Man muss uns früh stören. Da haben wir die wenigsten Antworten drauf. Ne? Das hat selbst ein Team wie Ulm hat das schon sehr gut hinbekommen. Was wir bisher in den Spielen dann aber meistens geschafft haben, ist es trotz allem, die Gegner von unserem Tor fernzuhalten. Das ist uns heute beim FC nicht gelungen, was du gesagt hast. Einerseits das Überladen in der Zentrale. Da war es halt einfach so, dass Zimmermann als erster Aufbauspieler, also überfordert wäre übertrieben, weil er hat natürlich trotzdem Lücken gefällt. Ich fand eher, er war so ein bisschen alleingelassen. Mhm. Das heißt, also sobald er, und manchmal ist er in den Dreieraufbau mit reingegangen, da haben wir heute so ein bisschen variiert, entweder er, Johannesson hat es auch mal gemacht. Ja. Und es ist eigentlich immer ganz interessant, wenn der Dreieraufbau mit dem Sechser- oder Achterspieler nicht funktioniert, dann rückt Kastenmeier in diese Rolle rein und dann ist er der Zentrale. Aber es ist eigentlich nie, dass, oder sehr selten, dass Hoffmann oder Oberdorf in der zentralen Reihe hinten aufbauen. Nur long story short, das hat nicht geklappt, denn Johannesson war letztendlich immer zugestellt. Schmidt war zu weit weg, der war nicht so präsent. Der hat zwar gefightet und hier und da mal so einen Ball erobert, aber der war fürs Aufbauspiel, war der in dem Sinne nicht hilfreich. Und ja, Zimmermann hatte einfach wenig Optionen in dem Fall und hat es dann aber auch manchmal unter Druck nicht gut gelöst. Und da hast du recht, ne? Weil er halt meistens in Unterzahl war. Das haben wir nicht gut, also auch von der Raumaufteilung gemacht. Und dann war natürlich doch sehr evident, dass die rechte Seite bei uns so ein bisschen als die Schwachstelle auch herausgesucht war. Emma Ior, sein Tor sehr löblich, Aber defensiv war das heute relativ problematisch und auch, weil Felix Klaus irgendwie, und jetzt gehe ich natürlich schon so sehr in die Einzelkritik, aber die beiden zusammen, das hat defensiv und offensiv, wenn wir das Tor mal ausklammern, nicht gut da funktioniert. Und das war Absicht vom FC, denn auf der linken Seite wiederum hat Tim Rossmann dem FC sehr große Probleme bereitet. Den haben sie nämlich wiederum nicht im Griff bekommen. Thielmann auf rechts hat da tatsächlich sehr viel nur die Hacken von ihm gesehen. Übrigens, Fun Fact, genau wie in unserem Vorspiel, wo Tim Rossmann von dir auch nicht unter Kontrolle zu bringen war.
Ja, richtig.
Das waren so die Lichtblicke, nur wir haben es halt wenig geschafft, dann wirklich mal nach vorne zu kommen. Das, was am besten geklappt hat, waren Umschaltmomente. Denn das ist der Nachteil der FC-Taktik. Die gehen sehr gut vorne drauf. Wenn du dich aber befreist, dann hast du hinten große Räume. Und die hatten wir ein, zwei Mal, haben aber wenig draus gemacht. Außer beim Tor, da hat es gut geklappt, wobei es kein klassischer Umschaltmoment war, da hat Gavory den Ball ja mit nach vorne getrieben. Ich fand Gavory defensiv da die Seite ein bisschen besser, nicht alles Gold, was glänzt.
Ja, aber über die andere Seite kamen ja so viele Durchbrüche auch, wo sie dann von der Strafraumeckkante sozusagen, ne, also Ecke, Strafraum zur Grundlinie und dann die scharfen Bälle in den Rückraum reingegeben wurden, da wurde mir Angst und Bange, ein und das andere Mal.
Womöglich war es so ein bisschen die Mischung, also die Mischung aus diesem Druck durch den FC, aber natürlich dann auch die Gesamtsituation. Heute ist Derby, es ist ausverkauftes Haus. Ja. Du willst natürlich heute eine gute Leistung zeigen. Und das haben wir leider nicht hingekriegt in dem Moment. Ne? Das muss man sagen. Aber natürlich, das ist eine Selbstverständlichkeit, das muss man natürlich schon sagen. Wir haben gefightet, wir haben dagegen gehalten. Und dann muss man eben auch sagen, wenn man den FC diese Saison mehrfach hat spielen sehen, der FC spielt, wie er heute gespielt hat. Das sieht spielerisch toll aus, was sie machen. Vom Tor ist es aber, da fehlt der Killerinstinkt beim FC. Und das hat man auch heute gesehen, die hätten in der ersten Halbzeit schon, ja, also mindestens mal 2, vielleicht auch 3 Tore schießen können.
Und hinten raus noch mehr, aber da kommen wir noch zu.
Da kommen wir noch zu. Das heißt also, da haben wir Glück gehabt, aber da sind wir, also, aber ja.
Und Kastenmeier?
Und Kastenmeier, der natürlich dann auch beim Tor ein bisschen Aktien mit drin hat. Aber insgesamt ist das natürlich, ja, also war das nicht zufriedenstellend. Das Offensiv, das haben wir auch teilweise gegen Hertha zwar gesehen, da fiel es aber nicht ins Gewicht, weil wir Hertha kontrolliert haben. Ich habe da nicht so das Problem mit, wenn wir jetzt vorne nicht so die ganz großen Aktionen haben, wenn man trotzdem das Gefühl hat, das Spiel ist hier gerade unter Kontrolle. Aber das war heute einfach, also in der ersten Halbzeit nicht und da kommen wir auch gleich so auch in der zweiten Halbzeit. Das war einfach nie ein Spiel, das wir im Griff hatten. Ne? Und bei Hertha haben wir darüber diskutiert, ja, Kontrolle war da, jetzt möchten wir auch mal dominieren. Aber heute hatten wir keins von beiden. Also da haben wir weder spielerisch dominiert, noch hatten wir da die Kontrolle. Und es war also wirklich sehr glücklich, mit einem 1-1 in die Halbzeit zu gehen.
Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Es war, wenn man es so sieht, vielleicht tatsächlich ein kleiner Schritt zurück sogar, ne, von der Leistung her. Aber ja, ich sag mal,
Wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, es war ein starker Gegner, ja?
Also genau.
So viel Fairness muss man natürlich auch einfach sagen. Ich hatte gedacht, dass der FC ein bisschen stärker mit dem Abstieg zu tun hat. Vielleicht ist das aber auch der Fall, weil wir eben sehen, der FC ist letzte Woche super dominierend gegen Magdeburg verliert. Heute super dominierend, wenn auch mit viel Pech aus FC-Sicht, holt er doch nur einen Punkt. Also diese Mannschaft hat halt mental dann so ein bisschen das Problem. Aber rein qualitativ ist das schon stark, was der FC da hingebracht hat. Also es ist vielleicht keine Schande, gegen den FC mal nicht gut auszusehen. Daniel Thun hat, glaube ich, sogar davon gesprochen, die beste Mannschaft der Liga. Bin ich mir nicht sicher, ob ich so weit gehen würde. Nichtsdestotrotz, ich hatte schon gedacht und gehofft, dass wir ein bisschen weiter sind, weil wir da aber auch hier und da Fehler gesehen haben, die wir zuletzt dann eben nicht gesehen haben. Und ja, spielerisch, dann können wir dann in der zweiten Halbzeit noch ein bisschen auch nach den Auswechslungen drüber reden. Spielerisch ist jetzt mit der Formation, die wir jetzt auch heute auf dem Platz hatten, ich glaube, da brauchen wir ein paar andere Spieler, um spielerisch eine höhere Kontrolle oder Dominanz auszuüben. Gegen den FC hat das jetzt gar nicht geklappt. Ich würde aber da jetzt, zumindest nach der ersten Halbzeit, jetzt auch sowieso erstmal kein Fazit ziehen, aber ich würde da jetzt vielleicht auch noch nicht gleich ein Generalproblem draus machen. Ich glaube, da muss man dann die Tabelle trotz allem noch mal
zu Rate ziehen.
Dann würde ich auch sagen, okay, also es ist natürlich, also heute gibt es viel zu kritisieren, aber wir müssen auch die Kirche hier im Dorf lassen. Und ich weigere mich da nach wie vor jetzt zu sagen, und es kommen natürlich in solchen Momenten tatsächlich die Leute immer aus ihren Löchern gekrochen bei sowas und jetzt zu sagen, ja, jetzt, da sieht man es doch, das passt so alles nicht und das ist alles eine große Lüge und Daniel Thun raus und hast du nicht gesehen. das wird der Situation und der Arbeit, die da geleistet wird, aus meiner Sicht nicht gerecht. Ich finde es, ehrlicherweise, ich kann das nicht so ganz nachvollziehen, woher das kommt.
Gab es den obligatorischen Tune-Raus-Kommentar schon oder habe ich den noch nicht gesehen?
Es gibt Dinge, die in diese Richtung gehen.
Ah ja, okay.
Ansonsten, Aline, hast du noch etwas beizusteuern?
Nö, also ich war heute ein bisschen erschrocken, wie schlecht teilweise die Bälle nach vorne waren. Also es ist ja viel ins Aus gegangen. Es sind auch einfach Leute mit dem Ball ins Aus gelaufen. Mir fallen da jetzt gerade Zimbo und Gavori ein, die beide mit Ball am Fuß quasi ins Aus gelaufen sind oder einen Abpraller ins Aus hatten, wo ich mir denke, okay, gut, kann passieren, aber sollte eigentlich nicht. Und ansonsten, ja, also ich glaube, wir können uns glücklich schätzen, dass der FC halt vorne die Buden nicht gemacht hat. Ne? Also ich bin da der Meinung, dass wir, wenn, dann verdient verloren hätten, wenn sie vorne die Dinger reingemacht hätten. Aber gut, ich nehme das so, wie es ist. Ne? Also ich habe mich, glaube ich, noch nie so sehr über ein Unentschieden gefreut.
Ja, wo du die Fehler gerade ansprichst, wir haben noch nicht über den Platz gesprochen. Also ich habe ja das, ich glaube, Roland Garros ist ja, glaube ich, so ein Sandplatzturnier im Tennis.
Okay.
Das hätte man heute, glaube ich, auch ganz gut in der Arena.
War es Sand?
Ich glaube, es war Sand.
Es sah nicht nach Wasser aus.
Ja, es wirkte sehr sandig.
Ja.
Hat da jemand mit dem Bagger gespielt? Und
nein, also wir wollen es natürlich jetzt überhaupt nicht auf den Rasen schieben, das war natürlich Quatsch. Es war nicht so schlimm, dass es irgendwie das Spiel beeinflusst hätte, meiner Meinung nach.
Nee, das ist richtig, aber ich fand das schon beeindruckend, wie viel Sand dann so hoch spritzte, je nachdem, wenn mal einer grätschte. Ja. Oder in der Halbzeit konnte man sehr schön sehen, als sich Spieler mit Ball über kurze Distanz so ein bisschen die Bälle scharf zugepasst haben. Jedes Mal, wenn der Ball auftitschte, gab es auch so einen Sandsprenkler. Also der Rasen war neu verlegt. Vielleicht ist das wichtig für die Drainage oder sowas, aber irgendwie sah das anders aus, als ich normalerweise so Rasen beim Fußballspiel kenne.
Ob Sand so hilfreich für eine Drainage ist? Wahrscheinlich eher nicht, oder?
Ja klar, macht den Filtert Rasen doch. Locker.
Achso, weil er ihn trocknet. Achso, nee, macht den, trocknet ihn aus, oder?
Ja, aber er lockert.
Ich glaube, man soll auf. Egal.
Ja, egal, genau.
Ich bin wirklich keine Ahnung.
Ich habe zwar Rasen, aber der ist nicht schön zu Hause.
Das kann ich bestätigen. Ja. Andis Rasen ist nicht schön.
Nee.
Was viel schöner war heute, das sind die Themen, die Andi jetzt in seiner beliebten Familienrubrik bereden darf, glaube ich.
Ja, gerne.
Das war kein deutscher Satz, aber das ist auch egal. Also von mir. Ist auch egal. Ihr wisst alle, was jetzt kommt. Ein Jingle. Und das Jingle heißt
Andis Pyro-Ecke.
Andis Pyro-Ecke. Wir haben es gehört. Das schönste Jingle, was man sich für diese Pyro-Ecke nur vorstellen kann. Die beliebte Familienrubrik für Groß und Klein, Alt und Jung. Und ja, es gibt eine Menge zu berichten heute. Ich möchte beginnen mit dem Mann, der neben mir saß und erst einmal im Stadion die Bild-Zeitung aufschlug.
Das war sehr schön.
Das ist niveauvoll.
Das fand ich echt stark.
Ja, Henrik guckte auch und sagte so, wieso liest der Mann denn da jetzt Zeitung? Ich sage, ja, ich weiß es auch nicht. Aber das Schlimmste war natürlich die Bild-Zeitung.
Und der Mann neben dir, das war in dem Fall nicht ich, sondern zu deiner anderen Seite.
War auf der anderen Seite, ja. Ausverkauf des Haus heute, wir haben das gerade eben schon einmal besprochen. Die Fortuna hat eine wirklich sehr, sehr schöne Choreografie über die komplette Südtribüne angeboten heute. Es gab als Hintergrund rote und weiße Pappen, die hochgehalten wurden, die dann so strahlenförmig von der Mitte aus nach oben und zur Seite weggingen. Ein Spruchband, Fortuna ist alles. Und dann gab es es gab drei große Blockfahnen, die hochgezogen wurden. Und ich habe mir das jetzt hier nochmal verbildlicht, weil ich da sonst die Details nicht erkenne. In der Mitte war eine große weiblich gelesene Figur mit einer rot-weißen Augenbinde an, wallendem Haar. Vielleicht ist es ein Engel, das hat irgendwie so flügelartige Dinge.
Ich glaube, die Leute sehen es ja.
Also ja, und was man nicht so gut sehen kann, ist, dass es gibt ein Füllhorn und aus diesem Füllhorn fallen Taler mit Fortuna-Logo drauf.
Es ist die Fortuna, die aber den Augenschleier einer Justitia.
Wir waren etwas irritiert.
Ja, anscheinend. Aber sie ist ja keine Justitia, sie hat keine Waage dabei.
Ja, deswegen, das hat mich auch
genau, irritiert. Genau, und links und rechts von ihr sind weitere so Engelsdarstellungen, die auch Fortuna-Logos und sowas festhalten. Also falls jemand von euch da mit beteiligt war und uns vielleicht irgendwie nochmal einen Hintergrund dazu gibt, warum denn diese Figur jetzt eine eine Augenbinde hat und sowas. Ich freue mich da wirklich sehr bei Informationen. Ich kann es nicht so richtig interpretieren. Es sieht großartig aus, finde ich. Es ist wirklich hübsch.
Ja.
Aber mich würden tatsächlich ein bisschen Hintergründe interessieren.
Sensationelle Choreografie. Also ja, das muss man sagen.
Wirklich
also
schön.
Chapeau an alle Beteiligten. Hat auch, glaube ich, alles gut geklappt. Ein paar Sachen.
Zu früh in Pappen.
Ein paar Sachen wurden zu früh, glaube ich, hochgehoben. Da hat André Schalt sogar kurz eine Durchsage gemacht, oder? War es nicht
ja
so?
Ja, er hat gesagt, hör mal, wenn ihr das jetzt hochhaltet, dann kriegt ihr aber ganz schön lahme Arme. Wartet doch einfach noch einen kurzen Moment, ihr kriegt schon noch ein Zeichen.
Oh, und mir fällt es gerade nur so ein, sonst vergesse ich es, glaube ich, gleich wieder. Großes Lob an JJ und seine Auswahl an Stadionmusik heute, wo eine Menge Köln-Diss dabei war. Was ich schön fand, wo ich mich aber manchmal frage, oh, gibt es sowas vielleicht sogar Ärger? So, ne? Weil wir doch sehr viele Anti-Köln-Songs heute.
Von wem?
Ne? Ja, weiß ich,
wer soll das
von
denn?
Von Franz Beckenbauer.
Gott hab ihn selig.
Ach so, nee. Ja. Dann von Uli Hoeneß.
Gott hab ihn selig.
Nee, von Wolfgang Oberath. Ja, ich weiß das auch nicht. Nein, aber wisst ihr, was ich meine? Das war schon ein bisschen provokant.
Ja, also
ich
fand es ja auch sein.
Ja, ich fand es auch total super. Ich weiß jetzt nur nicht, weil das hat man jetzt nicht so häufig, wenn ich woanders hinfahre, dass jetzt die Stadionmusik uns so provoziert. Eher nicht. Die provozieren eher durch ihren Mangel an Geschmack.
Genau.
Was ihre eigene Musik betrifft. Aber ich wollte es nur jetzt gerade erwähnt haben, weil es mir gerade einfiel, bevor das unter den Tisch rutscht. Auf jeden Fall Chapeau JJ, sehr schön gemacht.
Oh, vielen Dank dafür. Und auch die Kölner haben durchaus dazu beigetragen, dass es eine gute Derby-Atmosphäre gab. Der FC hatte sich, oder die aktive Szene hatte sich im Oberrang versammelt und hat diesen auch sehr gut ausgefüllt. Ich würde sagen, vielleicht sogar 1, 2, 3 Menschen mehr, als vielleicht da eigentlich reingehören. Ungefähr eine halbe Stunde vor Spielbeginn begann man schon mit Vermummungen und tummelte sich unter Blockfahnen.
Ja, die Leute sind aus dem Stehplatzbereich auf jeden Fall sehr stark in den Sitzplatzbereich darüber gegangen.
Ja.
Etwas, was mich bei Auswärtsfahrten immer extremst nervt, weil wir ja nun, sagen wir mal, nicht zur organisierten Szene gehören, sondern auf den Sitzplätzen in Ruhe ein Spiel gucken möchten. Und wenn dann die gesamte organisierte Szene einfach spontan entscheidet, wir gehen jetzt hier in den Sitzplatzbereich, immer etwas blöd, aber in dem Fall natürlich nicht unser Problem.
Genau. Es wurden dann über den ganzen Block hinweg rote und weiße Pyrofackeln verteilt. Es gab eine Menge Rauch. Der Rauch war sogar so intensiv, dass der, glaube ich, so ungefähr nach einer Viertelstunde, guckte ich nochmal so ins Stadion und sah immer noch so Rauchschwaden.
Und man roch es auch.
Genau. Haben sie gut gemacht, sah auch echt schick aus. Also das fand ich auch echt eine gute Sache. Auch sinnvoll mit umgegangen, nichts runtergeschmissen, keine Raketen irgendwie irgendwo hingezündet und sonst irgendwas. Also auch das hatte durchaus einen gewissen optischen Reiz. Auf Fortuna-Seite wurde dann ja immer mal wieder, das finde ich tatsächlich immer ein bisschen lame, es wurde immer mal wieder so eine einzelne Fackel und dann nochmal ein kleiner Rauchtopf und sowas gezündet auf der Süd. Das finde ich immer so ein bisschen uninspiriert, aber das habe ich ja auch schon häufiger mal hier angemerkt. Also
nach Abpfiff gab es, glaube ich, noch mal ein bisschen
Pyro. Da gab es eine Rakete.
Nach Abpfiff
Feuerwerk gab es,
genau,
richtig.
Nach Abpfiff gab es so 2, 3 Feuerwerksraketen noch.
Okay.
Direkt nach der Choreo waren diese 3 Fackeln. Eine rote, eine weiße und dann wieder eine rote. So völlig random mitten im Block.
Ja, das war ein bisschen Quatsch.
Ja, aber trotzdem, aufgrund der Abzüge der B-Note wegen der Fackeln, gibt es von mir heute 4,5 von 5 Pyro-Fackeln.
Also, come on. Das war so eine Wahnsinns-Choreo. Wie häufig siehst du so eine Choreo? Alle 5 Jahre?
Na gut, komm, volle Punktzahl.
Auf jeden
das,
Fall.
Was Thorsten mit den Würsten nicht macht, mache ich bei der Pyro.
So,
ich
bin einer nicht. Muss es machen.
Ja, sowas Gutes wie bei der Choreo kriege ich bei Würsten halt nicht.
Ja. Also, das war meine Pyro-Ecke. Ich hoffe, es hat euch wie immer gut gefallen. Wenn ihr noch mehr davon haben wollt, schreibt mir und vor allem Thorsten, damit er mir mehr Zeit und Redeanteile gibt.
Du weißt, dass wenn Leute etwas von mir wollen, dass ich dann immer antizyklisch reagiere. Das heißt, je mehr ihr das fordert, umso weniger Pyro-Ecke wird es geben.
Ja.
Es wird einfach dann so zusammengeschnitten. Heute gab es leider keine Pyro im Stadion.
Wie so ein Erpresserbrief.
Ja, genau. So wird es dann zukünftig laufen.
Ah, ja. Also alles wie immer.
Alles wie immer konnte man leider auch über die zweite Halbzeit sagen. Und über die sprechen wir jetzt in Woran hattet ihr gelegen? Die zweite Halbzeit.
Woran hattet ihr gelegen? Die zweite Halbzeit.
In der zweiten Halbzeit erleben wir leider nämlich ein ähnliches Bild. Zwar zieht sich der FC jetzt etwas weiter zurück, aber die Chancen, vor allem dann auch in Umschaltmomenten, die bleiben da. Es ist schon nach ein paar Minuten Thielmann, der Waldschmidt einsetzt, der dann knapp am Tor vorbeischlänzt. Und ja, ich sag mal, es braucht ein paar Minuten. Es entwickelt sich zwar ein nach wie vor rassiges Spiel mit Schwerpunkt auf der FC-Seite. Da gibt es weiterhin Chancen für Downs, die Kastenmeier aber halten kann. Und dann auch noch für, ich glaube sogar zweimal Downs. Aber immerhin hat auch Tim Rossmann mal eine wunderbare Chance, als der Ball auf ihn zurückgelegt wird von Klaus. Aber sein Flachschuss wird gerade noch abgeblockt. Ansonsten wäre Urbik im Tor von Köln nicht mehr rangekommen. Insgesamt aber dominiert der FC weiterhin. Und im Prinzip wird jeder Angriff von uns abgefangen und landet oder mündet in einem gefährlichen Umschaltmoment. Und so ist es dann sogar eine Riesensituation. Letztendlich 3-1. Husin Bajic, der wieder auf Kastenmeier zuläuft und ja, ich sag mal, nicht so richtig von Hoffmann in dem Fall angegriffen wird, der aber auch so der Leidtragende als Letzter in der Situation mit ist. Und auch da rettet Kastenmeier. Also Kastenmeier in dieser Phase rettet er wirklich gleich mit mehreren Paraden und mit mehreren starken Paraden uns das Unentschieden. Aber in der 61. Minute ist es dann soweit, da verliert Zimmermann ein wichtiges Duell im Mittelfeld und der erneut dann daraus entstehende Konter. Also wir wurden ein bisschen sogar fast mit den eigenen Mitteln heute geschlagen, wenn man so möchte. Wieder im Umschaltspiel des FC. Und Meiner, der von Lempele eingesetzt wird, der macht es dann im Grunde alleine vor Hoffmann, der aber auch hier wieder sozusagen der Dumme ist, der es ausbaden muss, nachdem ihn die Leute vorher im Stich gelassen haben. Und dann vollstreckt er zum hochverdienten 2-1
in dieser
Situation. Ja, die Fortuna muss sich ein bisschen schütteln und schafft es eben trotz allem nicht und den Anpassungen, die zur Pause zumindest auch, das habe ich noch nicht erwähnt, personeller Natur vorgenommen wurden, schafft es weiterhin nicht, das Spiel zu kontrollieren. Zur Pause kam nämlich Giovanni Haag für Daddy Schmidt. Ein Wechsel, den ich übrigens in der Halbzeit genauso angekündigt hatte, als ja, ich würde das machen. Leider muss ich sagen, sowohl von Tune als auch von mir ist die Idee, dass Arc jetzt vielleicht mehr Ballkontrolle, mehr Spielkontrolle in der Zentrale bieten könnte als Danny Schmidt, leider nicht so aufgegangen. Da kommen wir dann auch bei der Einzelkritik noch so ein bisschen zu. Also das Bild ist zu diesem Zeitpunkt unverändert und nach wie vor kommt sehr viel über Ioas Seite. Ioa wirkt auch in vielen Aktionen dann etwas nervös. Es gibt da mal eine Szene, wo im Strafraum den Ball eigentlich klären möchte, aber einem Kölner in den Fuß legt. Die Kölner waren viel zu viel in unserem Strafraum. Nicht alles mündete immer in einer Torchance, aber insgesamt hat es da hinten schon ein bisschen gebrannt, wie wir es ehrlicherweise diese Saison so noch nicht erlebt haben. Ne? Das muss man dann schon sagen. In der 70. Minute kommen dann Lündal und Niemiec für Gavory und Ioa. Aber auch das bringt noch keine Verbesserung. Erst mit den Wechseln in der 78. Minute, nämlich Vermey für Felix Klaus und Shinta Appelkamp für Rossmann, der in der zweiten Halbzeit dann nicht mehr so ganz die Power hatte. Dann schaffen wir es endlich, den FC mal ein bisschen zurückzudrängen. Vermutlich auch, weil der FC trotz seiner diversen Chancen und am Ende sind es 23-12 Torschüssen eben kein größeres Kapital geschlagen hat. Es gibt eine Riesenchance bereits in der Nachspielzeit nach einer Ecke, bei der auch Kastenmeier vorne war. Da scheitert Giovanni Arc an der Latte, sein Schuss nach der Ecke.
Den haben wir alle drin gesehen, so halb.
Genau, und einen Ball, den nur wenige drin gesehen haben, der findet dann letztendlich in der 95. Minute statt. Da ist es noch ein letzter Angriff, den Jona Niemiec jetzt über die rechte Seite treibt. Er sieht dann, dass Urbich viel zu weit vor seinem Tor spielt und lupft gekonnt und mit voller Absicht in die lange Ecke. Nein, natürlich ist das eine abgerutschte Flanke, wie einst Marco Christ gegen Werder Bremen 2. Und diese Flanke sendet sich hinter Urbich ins Tor und ein Stadion explodiert.
Ja, ja. Wir lagen uns überraschend intensiv in den Armen alle da in der Ecke. Das kommt auch selten vor.
Genau, und so sichert Fortuna einen unverdienten Punkt gegen als klar schlechteres Team gegen den ersten FC Köln.
Und die Serie bleibt.
Aber die Serie bleibt. Denn wenn man einmal, ich sag mal, in einer guten Phase ist und einen Lauf hat, dann rettet man sich auch manchmal in ein Unentschieden. Aber das hier war wirklich ein sich rein gerettet. Ne? Während man beim Ulm-Spiel noch sagen konnte, aber wir hatten eigentlich das Spiel über immer die besseren Torchancen gehabt. Heute war es eine Menge Portionen und eigentlich auch bezeichnend, wie dieses Tor fällt. Nämlich, es ist ein reines Glückstor.
Ja, voll.
Es war bezeichnend, das war einfach Glück. Das muss man heute, sage ich mal, einfach offen ansprechen. Denn sowohl die Offensive als auch die Defensive haben heute nicht funktioniert. Nur jetzt an die Leute, die jetzt aus ihren Löchern kommen, das sage ich doch schon die ganze Zeit. Nein, das ist aber nicht die ganze Zeit so gewesen. Es ist heute, natürlich hat man mal Spiele gesehen, wo es spielerisch nicht so toll war. Zum Beispiel bei der Hertha war das Offensivspiel in manchen Phasen eben nicht so toll. Aber es war das erste Mal heute, dass wir defensiv diese Saison wirklich Probleme hatten. Und das erste Mal auch, dass wir uns sehr wenig Torchancen erspielen konnten. Aber nochmal, auch heute haben wir mit diesen wenigen Torchancen einmal die Latte getroffen und so. Also es ist nicht so, dass in dieser Mannschaft das nicht schlummert. Und ich fand, gerade in dieser Endphase mit Appelkamp und Vermey haben wir dann endlich angefangen, da auch einen gewissen Druck auszuüben. Und das wiederum lässt mich hoffen, dass wir so viel, und ne, ich stelle jetzt mal auch bewusst hier einen positiven Aspekt heraus, dass wir so viel Breite jetzt im Kader haben, dass wir einfach mehr durchtauschen können. Ne? Also auch Lündal hat uns defensiv ein bisschen hinten dann stabilisiert. Ja. Und Schinter hat spielerische Qualität am Ende gebracht und Vermey auch noch ein bisschen Ballsicherheit vorne in der Spitze. Das war alles nicht brillant. Wir haben nicht den FC jetzt an die Wand gespielt in dieser Phase. Aber wir können reagieren. Das ist, finde ich, eine wichtige Erkenntnis. Das gibt der Kader auf jeden Fall her.
Ja. Die ungeschlagene Serie bleibt. Welche Serie leider nicht geblieben ist, ist die Tatsache, dass wir jetzt die ersten beiden Spiele aus dem, die ersten beiden Tore aus dem Spiel kassiert haben. Na, jetzt ja. Unfassbare 3 Gegentore. Ich bin schockiert von der Abwehrleistung. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ja, und
vielleicht, mal ja raus.
Ja, und zu dem Niemiec-Tor. Ich hatte, als der Ball von seinem Fuß ging, habe ich schon erahnt, dass er so ein bisschen, also dass er halt nicht als Flanke kommt, sondern dass er halt so in Richtung Urbich geht. Da habe ich gedacht, ja fuck, jetzt fängt er den ab. Hepp, nimmt den, legt sich drauf und das Spiel ist zu Ende. Das war in meinem Kopf. Das, was passieren würde.
Weil er das auch häufig gemacht hat. Also Obich war sehr sicher bei hohen Bällen, ne? Ja. Und hat da 4 runtergepflückt. Ja, die nicht. Aber es war kein Torwartfehler. Also damit kannst du als Torwart ja nicht rechnen. Ich wollte aber noch ein bisschen mehr zur zweiten Halbzeit so an und für sich sagen. Der FC ist in der zweiten Halbzeit nicht mehr so intensiv vorne drauf gegangen, sondern der FC, das hatte ich eben schon mal kurz im Spielfilm angedeutet, hat uns so ein bisschen mit den eigenen Mitteln geschlagen. Ne? Er hat dann viel abwartender gespielt. Das heißt nicht, dass er uns komplett das Mittelfeld überlassen hat. Er ist uns aber so in den Abwehrreihen nicht mehr so ganz so intensiv angelaufen. Aber sobald der Ball dann so im Mittelfeld war, haben sie sehr schnell zugeschlagen und ja, im Umschaltspiel waren sie einerseits sehr gefährlich. Wir haben aber auch gerade auf den Außenbahnen da einfach auch sehr amateurhaft heute verteidigt. Nee, also so eine schlechte Absicherung habe ich diese Saison bei uns auch gegen Umschaltmomente noch nicht gesehen. Und viele der Chancen in der zweiten Halbzeit sind Umschaltmomente ja. gewesen, weil wir immer durch mangelnde Präzision, wie gesagt, ja. ne, unter Druck setzen, später auch mit Rückstand, hat es nicht einfacher gemacht. Also man konnte der Mannschaft so ein bisschen die Last heute, finde ich, anmerken. Jetzt nicht im Sinne von einem Relegationsrückspiel, aber so diese ganze Situation mit ist volles Stadion, ist der FC, da wollen wir auf keinen Fall verlieren.
Wir sind immer noch ungeschlagen.
Genau. All diese Dinge, man hat schon gemerkt, dass das kam so ein bisschen zusammen. Und ja, also es gibt gewisse Schwächen, an denen wir arbeiten müssen. Wir brauchen Lösungen, bessere Lösungen gegen Mannschaften, die uns hochpressen. Das haben wir heute gesehen. Appelkamp in der Zentrale, er hat dann auch später in der Zentrale gespielt, kann so ein Spieler sein. Giovanni Arc hatte ich mir mehr erhofft, dass er ein Spieler heute sein konnte. Heute hat er es nicht gezeigt, aber es ist natürlich viel zu früh, jetzt nach 2 Spielen da schon finales Urteil drauf zu sprechen. Da fehlte es uns halt. Also auch Zimmermann hat es heute nicht hinbekommen in der Zentrale. Ne? Da hatte er ähnliche Probleme wie Sobotka in den ersten Spielen. Ja. Ich finde, heute hat man wirklich stark mal so den Verlust von Engelhardt oder Tanaka gemerkt. Ja. Weil das Spieler wären, die vielleicht diese Pressing-Resistenz da gehabt hätten in diesen Situationen.
Oder Ideen, um anders rauszukommen vielleicht.
Genau.
Ja, gerade im Defensivverhalten ist mir aber auch aufgefallen, dass wir viele, viele Luftzweikämpfe nicht gewonnen haben. Ne? Also viel von dem, was dann durchgekommen ist, ist tatsächlich aus Luftzweikämpfen, die dann auf die Seite weitergelegt wurden, wo dann unerklärlich Räume waren. So passiert ja auch das 2:1, beziehungsweise auch die Situation vor dem 2:1, Beides Mal Luftzweikampf verloren, dadurch viel Platz auf außen, nicht nachgerückt. Also
du musst es umformulieren, die entscheidenden Luftzweikämpfe. Denn ja, rein statistisch ist die Bilanz ausgeglichen. Okay. Aber wir haben die entscheidenden Luftzweikämpfe teilweise verloren. Es gab aber andere Situationen, zum Beispiel Zimmermann gegen Tigges, der so ein 1,90 Kantenstürmer ist, hat er gleich mehrfach halt da einfach die Zweikämpfe in der Luft gewonnen. Also, ne, aber die entscheidenden Duelle, da gebe ich dir recht, ne, da gab es so ein paar Situationen, da war es natürlich schlecht. Das wurde dann in der Spitze natürlich vor allem mit Vermeij am Ende wieder besser. Ne? Ja. Der hat einfach da eine gewisse Lufthoheit. Ich finde auch die Variante, Kovnatski und Vermeij sind unterschiedliche Stürmer. Ich glaube, die können gut zusammenspielen.
Ihr wolltet die doch eh zusammen sehen.
Ich würde die
aber heute kurz.
Ich würde sie, ja, also ich würde sie gerne mal beide zusammen stehen. Ne? So den einen, der die Bälle wirklich wegblockt, sichert die hohen Bälle. Und dann der spielerische Kovnatski, der auch immer mal eine gute kreative Idee hier und da hat. Ja, also wenn wir jetzt eben feststellen, das war heute offensiv nichts, dann würde ich jetzt auch sagen, also mein Gefühl sagt mir, wir sehen nicht dieselbe Startelf im nächsten Spiel in Fürth. Und da können wir dann eben vielleicht, ja, durch den Einbau anderer Spieler, aber vielleicht auch müssen wir unsere Ausrichtung nochmal überdenken. Die Frage ist halt, wie viel von diesen ganzen langen Bällen, die wir sehr erfolglos heute geschlagen haben, wie viel davon war geplant und wie viel davon war immer der Situation geschuldet, weil man unter Druck war. Mhm. Also es war viel zu viel langes Hafer und wir reden ja nicht über eine Schwäche, die diese Mannschaft hat, nach dem Motto, die kann es ja halt spielerisch nicht. Das ist ja Quatsch. Johannesson, natürlich kann der das, natürlich kann das Zimmermann, aber die wurden halt kaum heute eingesetzt, ne? Beziehungsweise natürlich, weil es auch einen Gegner gab, der die Passwege da gut zugestellt hat. Aber daran müssen wir arbeiten. Das ist ein Problem, das wir jetzt nicht nur heute gesehen haben. Ne? Nochmal, wir jammern auf hohem Niveau. Ne? Ja. Wir kriegen es als Mannschaft gelöst, aber es könnte noch viel besser gehen, so dass wir eben diese Pressingresistenz entwickeln und dass wir auch, wir brauchen etwas mehr spielerische Qualität. Also an der Präzision übrigens mangelt es nicht. Wenn wir die Passbilanz sehen, die ist sogar besser als von Köln. Mhm. 86-84%. Das hat schon gut geklappt, aber wir haben uns da halt heute einfach in Fallen locken lassen und wir haben in den Drucksituationen zu viele falsche Entscheidungen getroffen. Das können wir besser, aber wir müssen auch daran arbeiten, das zu verbessern. Das ist so meine Quintessenz. Ja. Heute bei diesem Spiel. Wenn wir uns nämlich die Statistik dann einfach noch angucken, also nur um sich das auf der Zunge zergehen zu lassen, Expected Goals, ich meine, der FC hatte ja letzte Woche gegen Magdeburg hatte 4,6, heute waren es 2,2, das ist natürlich was anderes. Die hat er im Grunde auch geschossen. Wir hatten 0,95, also oh, laut Expected Goals hätten wir das Ding 2-1 verlieren müssen.
Ne? Und dann kommt
Nien jetzt.
Genau. Ja, und
diese, was auch kein Expected Goal-Wert hat wahrscheinlich.
Ich würde sagen auch, das hat einen Expected Goal-Wert von 0,00001 ja, oder so. Ja, also das war heute einfach ein glücklicher Sieg. Ein glücklicher Sieg, ja, schön wäre
es. Es hat sich so angefühlt. Wir haben uns gefreut.
Es fühlte sich an. Wir sind auf jeden Fall der emotionale Sieger. Das hat auch unsere Stimmung heute für den Podcast, denke ich, eindeutig etwas verbessert. Aber es war sicherlich, also vielleicht auch der stärkste Gegner, gegen den wir diese Saison gespielt haben. Aber es war dann auch die schwächste Leistung. Ja. Ne? Das muss man dann doch so Dresden war schlechter.
Ja.
Die Leistung in Dresden war schlechter. Das kann man dann schon sagen.
Schlechteste Liga-Leistung.
Ja, sehr schön, genau. Und so bleiben wir immer noch im 20. Spiel auch ungeschlagen.
Ist schon schön.
Ja, finde ich auch. Gut, dann kommen wir jetzt, jetzt wird es aber knallhart, dann kommen wir jetzt zu den Noten. Und ich glaube, da gibt es heute tatsächlich ein bisschen was zu diskutieren.
Ja.
Hefte raus, Klassenarbeit. Wir beginnen mit Florian Kastenmeier, den ich zumindest nach Abpfiff als den besten Fortunen heute tituliert habe. Mhm. Ich habe jetzt kurz die Zusammenfassung eben bei DAZN gesehen und es war mir im Spiel nicht so bewusst, dass er dann doch mehr Aktien am ersten Gegentor hatte, als man vielleicht so sagen kann. Nichtsdestotrotz bin ich schon der Meinung, dass er uns in zahlreichen Momenten heute im Spiel gehalten hat.
Ja.
Wie gesagt, er kommt bei dem Gegentor, kommt er nicht an die Flanke rein, da ist halt ein Pulk von Leuten und wenn du die alte Regel, wenn du als Torwart rauskommst, dann musst du halt den Ball irgendwie klären oder eben auf der Linie bleiben, bleibt er nicht. Und dann wird ins leere Tor vollstreckt. Da hat er Anteil dran, aber es gab 23 Torschüsse Und also auf jeden Fall eine zweistellige Zahl davon hat er gehalten. Das muss man schon sagen. Sodass ich ihn auf jeden Fall trotz allem im Zweierbereich sehe. Ich würde vielleicht auf die 2,5 gehen. Wie seht ihr das? Also trotz Patzer beim 1-0.
Ja, besser würde ich es nicht machen.
Nee, genau. Wegen des Patzers.
Ich war auch irgendwo zwischen 2,5 und 3. Ja, es gibt die Situation, die du gerade beschrieben hast. Und es gibt auch noch eine, die Situation, wo Hoffmann den dann auf der Linie klären muss, weil Kastenmeier etwas...
Richtig.
Übereifrig das Tor verlässt.
Genau, aber es gibt gleich diese erste Parade, dieser verdeckte Schuss.
Die Doppelparade.
Diese Doppelparade von ihm. Es gibt bei den Kontern immer wieder Schüsse, die er hält. Also das Pendel geht aus meiner Sicht eindeutig mehr ins Licht als in den Schatten.
Ja, ich wäre auch bei der 2,5.
Und darum bin ich bei der 2,5. 3 wäre mir dann nicht entscheidend genug. Ja. Dann gehen wir wie immer alphabetisch vor. Jetzt muss ich mal gucken, wie lange hat denn Lündahl gespielt?
Der ist in der 70. reingekommen.
Na, dann reicht das für eine Note bei uns. Bei uns reichen 20 Minuten. Du hast recht mit der 70., glaube ich. Aber ich prüfe es.
Ja, bitte prüfe es nochmal. Nicht, dass ich hier Quatsch erzähle.
Dass wir Noten vergeben, unverdiente Noten vergeben. Ja, du hast recht. Also Lündahl und Niem jetzt kriegen eine Note. Das ist natürlich eine schöne Sache. Ja, Lündahl. Aline,
ja.
Wie hat er dir gefallen? Du hast ihn zum ersten Mal gesehen heute, ne?
Ja, ich habe ihn zum ersten Mal gesehen. Ja. Ich fand ihn erfrischend. Ich finde, er hat so...
erfrischend anders.
Ja, nein, ich finde, er hat so ein bisschen...
Belgier Linde.
Guter Slogan. Mhm. Ich finde, er hat... Also ich mag ja auch heute der Weißjäger. Ich finde, er hat eine ähnliche... Vom Stil her oder vom Typ her finde ich ihn
wenig
ähnlich.
Haare.
Das auch. Aber auch so von der, ich nenne es mal... Aggressivität, die er ins Spiel bringt, fand ich ihn ähnlich und ich fand ihn ganz gut. Ich fand jetzt, er hat jetzt irgendwie nach vorne, hat er ein paar Bälle mal mitgenommen, aber jetzt nichts Entscheidendes.
Er hat links verteidigt, das müssen wir vielleicht dazu sagen. Er ist für Gavory reingekommen und nicht
auf der schlechten rechten.
Genau,
Seite.
Und er ist ja eigentlich Rechtsfuß, also es war jetzt gerade für Offensivaktionen sicherlich nicht seine Schokoladenseite.
Ja. Also ich glaube, ich wäre bei so einer 3, weil ich fand ihn jetzt weder mega gut noch irgendwie ausreißend nach unten. Also ich könnte mich auf eine 2,5 auch einlassen, aber ich wäre eher...
Nee, das wäre mir zu viel.
2,5 fände ich auch zu gut.
Also ich finde die 3 durchaus okay. Ich finde, er hat... Also was man gesehen hat, ist, was ja auch mein Eindruck war aus diesem Heidenheim-Spiel gegen Hecken, wo ich ihn gesehen hatte. Er ist wirklich dynamisch, also der ist 1,91.
Ja, der ist groß,
Und er ist groß, aber er ist nicht langsam und unbeweglich. Er ist Tempo so auch auf den ersten Metern. Ne? Also es gab mal eine Situation, da musste er quasi gegen zwei verteidigen. Mhm. Ne? Der ballführende Spieler hatte die Option, auf außen zu passen. Er musste aber natürlich erstmal den direkten Weg zum Tor zumachen. Und der ballführende Spieler passt natürlich auf den Spieler außen. Aber er ist dann sofort da und er stellt auch gar nicht so viel. Er versucht dann schon aggressiv den spüren zu lassen. Ja. So, mein Freund, ich bin jetzt da.
Ja.
Er hat nochmal eine Aktion, wo er auch einen... ich weiß jetzt nicht, welchen Kölner Spieler, zu so einer ganz schlechten, zu weiten Flanke dann. Einfach durch Druck, weil er ihn stellt, sondern weil er sogar drauf geht. Also ich könnte ihn mir, weil mir, da kommen wir dann gleich zu, Joa auf der Rechtsverteidigerposition heute defensiv nicht so gefallen hat, trotz des Tores. Ich könnte ihn mir auch einfach mal als Rechtsverteidiger vorstellen.
Also ich hätte ihn jetzt nach heute auch lieber gesehen als Emma.
Du warst jetzt bei einer 3?
Ja.
Ich wäre gefühlt vielleicht sogar wirklich bei einer 3,5 gewesen, weil ich halt fand, dass offensiv so gut wie nichts passiert ist. Mhm. Ne? Also er hat die...
Er hat eine Flanke geschlagen, die er sich auf rechts gelegt hat. Ich weiß aber nicht mehr, was auf Flanke geworden ist in der Schlussphase. Eine hat er mal gehabt.
Zwei,
ja. Oder sogar aber sonst zwei. Sind die Bälle, wenn er hat sie an der Mittellinie ungefähr auf außen bekommen und sag mal, alle Bälle, an die ich mich jetzt ad hoc erinnern kann, sind quasi wieder zurück auf die Innenverteidigung gegangen und sind eben nicht den Weg in Richtung Tor.
Wir reden aber auch nur von 20 Minuten. Das dürfen wir jetzt vielleicht auch nicht vergessen. Aber ich weiß, was du sagen willst. Für eine 3 ist es vielleicht für einen Außenverteidiger offensiv so ein bisschen dünn gewesen. Darum sagen wir 3,5, ist okay. Muss ja auch noch Luft nach oben sein, ne?
Genau.
Dann kommen wir zu Nicolas Gavory. Andi, was denkst du denn über den?
Er hat sensationell den Ball abgefangen und das Tor eingeleitet, das erste. Das fand ich wirklich eine sehr gute Aktion. Mhm. Ansonsten war er verhältnismäßig unauffällig, fand ich. Er war
nicht so offensiv präsent.
Genau, er war wieder, so wie im vergangenen Spiel auch schon, nicht so offensiv präsent.
Ja.
Er hat auch natürlich viel, sag mal, viel Gegenverkehr gehabt. Ne? Mhm. Es stand ihm viel auf den Füßen. Er war, wie wir eben ja auch schon bei der Spielanalyse festgestellt haben, ne, wenn der Ball auf Außen kam, gab es schnell Druck von Zweien. Insofern,
und da war er fehleranfällig. Also da hat er durchaus mal Pässe ins Aus oder weite Bälle nach vorne ins Nichts.
Ja.
Also
ich wäre auch hier maximal bei einer 3,5.
Ja, 3,5 finde ich okay. Da sind wir uns alle einig. Eben weil nicht so viel offensiv kam, aber er natürlich zumindest beim 1-1 auch ein bisschen mit Anteil dann hat. Ja, und dann kommen wir zu André Hoffmann. Den fand ich grundsätzlich hinten in der Defensive heute unseren stärksten Mann, also bei den Feldspielern. Mhm. Das heißt nicht, dass er fehlerfrei agiert hat, aber er hat ein paar wirklich wichtige Zweikämpfe und also er versucht da auch sehr viel, also er hat wirklich sehr, sehr viel, er hat auch viel geschimpft, ehrlicherweise, mit den Leuten, gerade auch beim 2-1-Gegentor. Er hat sehr viel versucht, da hinten zu organisieren, hat die spektakuläre Aktion auf der Linie, die wir eben angesprochen hatten, ne, den klärt er wirklich richtig gut. Und ich fand also auch von den beiden Innenverteidigern war er grundsätzlich der Beste. Jetzt kann man natürlich argumentieren, ja Moment, aber beim 2-1, dass er doch der Verteidiger im Zweikampf, kann er da nicht näher rangehen? Ich finde, also ja, er ist natürlich, also idealerweise gewinnt er den Zweikampf, das ist natürlich klar. Aber er ist da natürlich auch wahnsinnig alleine gelassen.
Ja, und er ist in der Rückwärtsbewegung, das muss man halt auch sagen. Er hat einen Spieler mit Tempo auf sich zukommen, ist quasi...
Und mit den schnellsten Spieler des FCs.
So, ne? Und muss in der Rückwärtsbewegung auf das reagieren, was der Stürmer macht. Und ja, das kann man vielleicht besser machen, aber würde ich jetzt nicht als großen Fehler mehr ankreiden.
Genau, und ja, notentechnisch, ich bin im Dreierbereich bei ihm. Ich weiß aber auch nicht, ob 3 oder 3,5.
Ich glaube, ich wäre jetzt im Vergleich zu Gavory dann eher bei einer 3.
Ja, das ist ein guter Punkt. Nee, ich finde die 3 auch okay, weil ich finde, er hat den Laden heute da ein bisschen zusammengehalten. Und bevor wir nämlich über Oberdorf sprechen, sprechen wir nämlich noch über Ioa.
Mhm. Aber ich möchte nicht über Ioa sprechen.
Ja, Ioa, also erstmal, er macht natürlich den Ausgleich. So, das war seine gelungene Offensivaktion. Also er hat irgendeinen Schuss in der ersten Halbzeit, der sehr weit mit links vorbeigeht. Aber ansonsten hat er wirklich wenig hinbekommen, muss man sagen. Und er war defensiv unser Schwachpunkt. Das hat der FC
nicht hinbekommen.
Das hat der FC sich heute so ausgeguckt und das hat er auch ausgenutzt. Und also ich hätte Lündal halt schon fast früher für ihn gebracht. Also das hat mir gar nicht gefallen. Das war der Ioa der ersten Spiele. Ich fand eben, in Berlin haben ihn manche auch schwach gesehen, der Kicker auch. Da fand ich ihn eigentlich ganz gut, bis auf diesen einen drastischen Fehlpass.
Ja.
Gegen Hannover fand ich ihn eigentlich relativ ordentlich bis gut. Aber insgesamt ist er gerade nicht so in der Topform. Und ja, trotz des Tores heute, und das war ja natürlich schön, dass der Düsseldorfer Jung das Tor gegen Köln macht. Ich wäre wegen des Tors bei einer 4,5.
Das ist genau mein Gedanke.
Ja, also ich wäre sonst auch bei einer 5 gewesen, aber mit 4,5 gehe ich mit wegen des Tors.
Also das war heute halt wirklich problematisch. Und also so weit, dass ich aktuell drüber nachdenken würde, ihn vielleicht aus der Elf mal rauszunehmen und mal Lündal spielen zu lassen.
Ja.
Man kann natürlich, dann sollten wir mal über Felix Klaus sprechen, auch überlegen, ob Ioa vielleicht mal wieder etwas weiter offensiv spielen könnte, sollte, wollte. Aber vorher reden wir über Tim Oberdorf.
Möchtest du über Tim Oberdorf reden, Aline?
Ich möchte unbedingt über Tim Oberdorf reden.
Ja, dann erzähl uns was zu Tim Oberdorf. Ja,
ich fand ihn wie immer solide, aber nicht besonders auffällig heute. Ich meine mich daran zu erinnern, dass ich ein oder zwei Fehlpässe gesehen habe und ansonsten ist er mir aber weder besonders positiv noch besonders negativ aufgefallen.
Ich fand
Gegenrede?
Ich fand Oberdorf heute hat heute sein schlechtestes Saisonspiel gemacht.
Ich fand ihn fahrig,
trifft's gut. Ich fand ihn unsicher.
Okay.
Ja, also er hat einfach Fehler gemacht. Ne? Er hat entweder in Zweikämpfen nicht gut ausgesehen oder auch falsche Entscheidungen getroffen. Es gab einmal so einen Direktschuss in die Arme von Kastenmeier, wo ich mich bei der langen Flanke auf den Stürmer gefragt habe, wieso köpft Oberdorf den Ball nicht weg? Er trabte da so daneben. Also er war heute irgendwie... Ja, er wirkte vom Kopf nicht so abwesend. Klar wie sonst. Ja, nicht abwesend, aber er ist ja sonst einfach so routiniert und abgezockt. Und irgendwie heute wirkte er ein bisschen unsicher.
Ja, auch die Situation, die wir im Spiel schon besprochen haben, dass wir häufig versucht haben, den Klein-Klein zu spielen, auch im eigenen Strafraum. Und auch da gab es Situationen, die einfach nicht gut gelöst wurden, ne? Wo ja. dann der Ball dem Gegner wieder im eigenen Strafraum dem Gegner den Ball in den Fuß spielen und sowas. Ne? Also da war Tim Oberdorf heute nicht.
Ja, und dann hat er natürlich noch so ein bisschen den Konter mit verschuldet, auch wenn er das anders geplant hat, mit dem Foul, was er da gespielt hat. Aber dann war er natürlich auch nicht mehr in der Lage, zurückzugehen.
Ne? Absolut richtig. Ist das das 2-1?
Ja, oder? Das ja, ist vom 2-1, ja.
Genau, wo Tim Oberdorf ein Foul, also sehr weit rausrückt aus der Kette, ein Foul in der gegnerischen Hälfte spielt und natürlich hofft, also er spielt das Foul nur, damit es den Freistoß gibt und der Konter nicht kommt.
Ja.
Aber der Schiri ist halt ein guter Schiri
und lässt er macht's ja richtig.
Lässt den Konter halt laufen. Das Problem ist halt nur, dass die Absicherung dann nicht passt, weil auch Zimmermann da eben das Duell verloren hatte. Und ja, also ich wäre bei einer 4 für Tim Oberdorf heute.
Ja. Oh, Andi will schlecht.
Andi ist mehr bei der 1.
Andi ist bei der 4,5.
Der kritische Andi, ja. Ich bin vielleicht sogar wirklich eher bei einer 4,5.
Wie
Emma?
Wie Ior? Nee, also ja, da okay, war nee, Ior war der größere
Gut, okay, dann nehmen wir da die 4.
Ich bin bei der 4 dann für ihn. Und dann haben wir noch Matthias Zimmermann. Den muss man zweigeteilt bewerten, denn er hat 70 Minuten lang im zentralen Mittelfeld oder im defensiven Mittelfeld gespielt und ist dann auf die Rechtsverteidigerposition mit der Auswechslung von Ior gewechselt. Wir hatten schon in der ersten Halbzeit angesprochen, dass er ein bisschen Probleme hatte, auch heute mit dem Druck umzugehen. Da fand ich ihn, also auch er hat da Fehlpässe gespielt, er hat aber dann trotzdem immer noch seine gewisse Giftigkeit und Zweikampfstärke und auch versucht, Lücken zu füllen. Es ist ihm aber einfach nicht so gut gelungen wie in den letzten Partien. Also da fand ich ihn heute deutlich schlechter. Auch er hat halt eben ein verlorenes Kopfball-Zweikampfduell, was auch zu gefährlichen Situationen in einem Umschaltmoment, ist das das 2-1?
Ja, das ist die Kette.
Das ist die Kette, genau. Da ist er auch mit drin. Genau, da ist er nämlich auch mit drin. Er entwickelt aber ein bisschen Druck dann wieder in der Schlussphase mit über die rechte Seite mit Niem jetzt zusammen. Das möchte ich, also ne, er ist dann so mit Power, ist er da schon noch mitgegangen. Weshalb ich ihn persönlich nicht ganz so schlecht gesehen habe wie Oberdorf oder Ior und bei einer 3,5 wäre.
Ja, aber nur wegen der letzten 20 Minuten.
Würde ich mitgehen, ja.
Ja, also wie gesagt, es war nicht sein Spiel heute. Er hat auch eben gerade im Mittelfeld heute, ich will nicht sagen Grenzen aufgezeigt bekommen, es kann auch ein schlechter Tag gewesen sein, zumal er das halt wirklich sensationell gut zum Beispiel bei Hertha gemacht hat.
War er nicht auch erkältet unter der Woche?
Oh, ja, er hatte einen Infekt bis Dienstag Fieber.
Ja, genau, vielleicht war das auch tatsächlich noch so ein...
Wobei er am Ende ja echt noch Power rausgehauen hat, ne? Also, ja, schwer zu sagen. Ich glaube, er kann das auch im zentralen Mittelfeld, das hat er ja schon gezeigt, oder im defensiven Mittelfeld, kann er besser spielen, aber heute 3,5, ich glaube, das ist halbwegs fair. Dann haben wir was Interessantes. Dann können wir mal, weiß nicht, wer von euch möchte was zu Giovanni Ack sagen? Ja, eingewechselt zur Halbzeit.
Ich mache das gerne. Wir hatten uns, glaube ich, alle mehr erhofft, als was er hinterher geliefert hat. Würde ich jetzt mal diese These in den Raum stellen.
Heute,
genau. Der Call Ack reinbringen, ja, er wurde erhört. Und ich fand auch die ersten 2-3 Aktionen ganz gut. Danach ist er mir aber zu sehr abgetaucht. Danach habe ich ihn eigentlich wirklich auch nicht mehr so richtig wahrgenommen. Weder im Positiven noch in einem negativen Sinne, dass ich jetzt sagen würde, ja, da stand er falsch oder sonst irgendwas. Ich meine, hatte er einen Abschluss? Also er hatte
den Lattenschuss.
Ah ja, stimmt, er hatte den Lattenschuss. Das ist, glaube ich, das, was dann noch so raussticht als kleiner Lichtblick. Ansonsten war es ein sehr, sehr unspektakuläres Spiel, ja, wo einfach wenig Impact auf das Spiel gehabt.
Also er hat versucht, auch unter Druck den Ball sauber zu verarbeiten und einen Mitspieler zu lenken. Das ist ihm eigentlich auch gelungen, aber er hat im Aufbau nach anfänglichen guten Pässen teilweise, hat er dann später auch Fehler gemacht. Und dann sind auch Seitenwechsel mal im Seitenaus gelandet und sowas. Also ich würde auch sagen, ich hatte mir, das war ja auch der Grund, weshalb ich hier den Wechsel durchaus zur Pause schon in den Raum gestellt hatte. Ich hatte mir halt mehr Spielkontrolle im Mittelfeld von ihm und auch im Zusammenspiel dann mit Zimmermann erhofft. Mhm. Und das hat er halt, wie du sagst, ne, hat er nicht geliefert.
Ja.
So, wie war dein erster Eindruck? Du hast ihn ja auch, glaube ich, zum ersten Mal gesehen, Ack.
Ja, also ich war ja ein bisschen biased, weil du schon gesagt hast, ach, da wünsche ich mir das und das. Mhm. Hat er jetzt nicht so erfüllt, wie ihr gerade schon eruiert habt. Ja, ich fand ihn unauffällig in den meisten Fällen.
Mit einer Ausnahme?
Mit dem Lattenschuss.
Und
der eine Pass, der war super, den er da so quer durch den auf die rechte Seite gespielt hat.
Ja, das war am Anfang.
Das war direkt zu Beginn.
Der erste gute öffnende Pass, den er da macht. Und danach wurde es dann weniger.
Ja, ja. Also ich glaube nach wie vor, da steckt was in dem Spieler. Aber ich finde, da muss man natürlich auch ein bisschen geduldig sein. Ja. Und heute war dann eben nicht das Spiel für ihn. Was machen wir denn jetzt notentechnisch damit?
4.
Ja. Der Andi will die 4. Ja, ich will jetzt auch nicht widersprechen. Ne? Also er hat jetzt nichts verschuldet in dem Sinne, aber es war halt dann doch sehr unauffällig im Endeffekt.
Es hat ausgereicht.
Kriegt man für einen Lattenschuss eine 3,5?
Nein.
Nee. Nein, okay. Nein.
Wenn das Tor geschossen hätte, dann hat er 3,5.
Genau, genau. Aline,
ja.
Wie fandest du denn den Isaac? Ach nein, ich habe dich gerade zu Giovanni Arc gefunden. Andi!
Ich habe doch immer Giovanni Arc gesprochen.
Du hast angefangen.
Ja,
dann mach ich den Isaac.
Isaac Bergmann Johannesson.
Der Isaac ist ja mein kleiner Liebling, aber ich fand ihn heute leider etwas unauffälliger als sonst und etwas unscheinbar. Weder so kreativ, wie ich ihn gerne gehabt hätte, noch waren seine Standards so gefährlich, wie ich sie gerne gehabt hätte. Ich wäre da tatsächlich auch eher...
Es gab aber auch nicht viele.
Ja, ich wäre da so vom Gefühl her auch eher bei einer 3,5.
Oh, das ist aber gut. Noch halbwegs.
Vielleicht sogar 4, genau.
Ja.
Also ich wäre eher bei einer 4,5.
Okay. Ja, ich tendiere auch zur 4,5, weil also es lief wenig durch unser Mittelfeld. Ja. Das ist ja insgesamt so.
Und ihn haben sie recht gut aus dem Spiel genommen.
Genau, er hat kaum stattgefunden.
Er hat nicht stattgefunden, würde ich auch sagen.
Ja, dann nehmen wir halt eure 4,5.
Da kann er ja im Zweifelsfall auch nicht so richtig viel für, aber ich sag mal...
Kriegt er trotzdem eine schlechte Note.
Ja, wenn du halt in der Arbeit nicht reüssierst, dann kannst du auch keine gute Note bekommen. Das ist ja.
Ich habe einen, der auf keinen Fall eine gute Note bekommt. Das ist nämlich Felix Klaus. Ich finde, Felix Klaus hat noch viel weniger als Isaac am Spiel teilgenommen. Eine Szene hat er, wo er die flache Rückgabe auf Rossmann spielt und Rossmanns Schuss dann abgeblockt wird. Das war eine gute Aktion. Ansonsten fand ich, kam keine Impulse von Felix Klaus. Und jetzt haben wir den 6. Spieltag, kein Assist, kein Tor. Also langsam, finde ich, darf Klaus auch mal ein bisschen, also neben in einer gut funktionierenden Mannschaft halt für die Stabilität mitzusorgen. Ich hätte gern auch mal was Zählbares wieder von ihm. Und ich denke, bei so erfahrenen Spielern, die auch lange dabei sind, da darf man auch ein bisschen kritischer dann mal sein als, sagen wir, bei Giovanni Arc oder Lündahl, die halt
noch finden müssen.
Ja, ich würde ihm heute eine 5 geben.
Ja, also ich meine, die rechte Seite war ja im Endeffekt das Problem heute oder eins der großen Probleme. Und da Emma immer ein Tor gemacht hat, wäre die 5 wohl schlussfolgernd richtig.
Ja, schlechtester Mann des Spiels.
Ja, mal sehen.
Okay.
Mal sehen. Kommen wir aber zu einem, der das auf keinen Fall war, nämlich Tim Rossmann.
Zumindest in der ersten Halbzeit nicht. Genau. Nein, in der zweiten auch.
Ja, sag mal, Aline.
Ja, erste Halbzeit war Tim Rossmann tatsächlich für mich, glaube ich, noch Man of the Match. Mhm. Weil ich finde, er ist sehr präsent ins Spiel gegangen, er hat viele gute Aktionen gehabt, er hat viel Präsenz gezeigt in den Zweikämpfen, hat viele Bälle irgendwie geholt. Dann so zweite Halbzeit war irgendwie, keine Ahnung, Luft raus, glaube ich, hatte ich so ein bisschen das Gefühl. Ich glaube, da hat er alles draufgelassen, was er konnte und dann war er weg.
Ich glaube auch, also er hat wirklich sehr intensive erste Halbzeit gespielt, also auf jeden Fall so im Zweierbereich. Er hat ja auch das Tor vorbereitet.
Auch körperlich einfach, ne?
Genau, also, aber hat dann eben auch in der zweiten Hälfte hat er halt einfach abgebaut.
Ja.
Ne? Und da kam dann auch nicht mehr so viel von ihm. Er wurde ja dann auch folgerichtig ausgewechselt, aber eben nicht, weil die Leistung insgesamt so schlecht war, sondern in dem Fall sogar, weil er platt war. Nichtsdestotrotz, mir ist das für einen Zweierbereich...
Ich wäre jetzt bei einer 3 gewesen.
Ich wäre bei einer 3 auch. War das zu wenig?
Ja, nehmen wir. Ich bin ja immer der... Ich wäre sogar vielleicht bei einer 3,5. Dann müsste ich jetzt die Tabelle wieder sehen, wen ich da dann miteinander
Dann wäre er beim Bereich Gavori, Zimmermann...
Ja, da war er ein bisschen besser.
Da war er schon besser. Ja. Aber für die 2,5 hätte ich mir halt in der zweiten Halbzeit dann ein bisschen was gewonnen. Aber du darfst jetzt sehr kritisch sein mit Danny Schmidt, wenn du möchtest.
Ja, ich sag mal, es gibt ja Gründe, warum Daniel Thune von seiner eigentlich ihm eigenen Art, nämlich erst so gegen die 60. Minute herum Wechsel vorzunehmen, abgewichen ist und schon mal zur Halbzeit ausgewechselt hat. Und ich würde behaupten, Danny Schmidt hat ihm heute einen guten Grund gegeben, zur Halbzeit ausgewechselt zu werden, denn er hat, ich will ihm gar nicht das Wollen absprechen.
Nee, genau. Einsatz hat er gezeigt. Hat auch hier und da mal gefightet.
Genau, aber es war so brotlos. Ne? Es ist nichts bei rumgekommen.
Er war nicht im Spiel.
Genau, er war nicht im Spiel. Er hat diese hängende Spitze ja spielen sollen hinter Kovnatski. Da ist aber wirklich einfach nichts passiert, nichts offensiv passiert. Vielleicht, ich habe tatsächlich ihn schon so weit aus meinem Radar gehabt, dass ich natürlich vollkommen zu Recht jetzt erkenne, dass du eben sagtest, oh, ist das wirklich schon die schlechteste Note? Und da habe ich sogar noch einen, dem ich vielleicht noch eine schlechte Note geben würde. Aber ich finde, für eine 5,5 muss man schwere Fehler machen.
Nein,
so. Nein. Aber es wäre vielleicht auch tatsächlich eine 5.
Ja, da bin ich auch.
Ja.
Dann sind wir uns einig. Wir wissen ja, er kann es besser, aber heute war es das leider nicht. Und ja, dann haben wir David Kovnatski. Der war auch fast nicht zu sehen, genau. Muss man eben auch sagen. Er hat ein bisschen da, aber auch eben weil er nicht so die Unterstützung von Danny Schmidt bekommen hat. Johannesson in der zweiten Halbzeit ähnlich wenig, der dann ja dann ab der 70. hängende, ab der 46. hängende Spitze oder Zehner, wie man es dann sehen will, gespielt hat, konnte da ihn auch nicht so unterstützen. Verpasst bei der einen Torchance, ansonsten hatte er nicht so die großen Momente heute.
Also ich fand ihn in dem Hinblick irgendwie motiviert, als dass er schon auch versucht hat, alle anderen immer mitzupushen. Also ich habe die Situation im Kopf, wo er gerne früh pressen wollte und alle mit nach vorne geholt hat. Aber das hilft ja auch nicht, wenn da nichts bei rumkommt.
Nee, also er hat ehrlicherweise keinen Stich gesehen. Ne? Nee. Das muss man so sagen. Gibt es einen Grund, ihm eine 4,5 noch zu geben? Oder sind wir eigentlich auch bei der 5?
Ich bin eigentlich auch bei der 5.
Fairerweise ja. Ne?
Eben als du nämlich sagtest, ja, weiß ich nicht, ob es die schlechteste Note ist. Da habe ich Danny Schmidt wirklich nicht gehabt, habe direkt an Kovnatski gesagt, ach stimmt, Kovnatski war auch einfach nicht gut.
So, und da sieht man natürlich auch die Schwäche, dass wir gerade im Offensivspiel dann, ne, dass da vieles dann nicht mehr so gepasst hat ganz vorne. Aber einer, der keine 5 bekommt, aber die Note ist auch nicht so
steine
einfach, Jona Niemetz. Denn
kriegt ihr überhaupt eine Note?
Ja, ja,
der ist in der 17.
Ich finde es ein bisschen schwierig, weil er ja, also natürlich ist die Aktion fantastisch, aber sie ist auch Glück. Es ist auch reines Glück. Und so viele andere Aktionen hat er irgendwie auch nicht gehabt. Wisst ihr, was ich meine?
Ja. Also
wir können ihm jetzt irgendwie nicht eine 1 dafür geben.
Nee.
Oder so, ne? Also er hat einen gewissen Schwung reingebracht in der Schlussphase. Ich fand es aber evidenter bei Appelkamp und Vermey.
Ja.
Da ist das Pendeln so ein bisschen stärker auf unsere Seite. Also eigentlich das erste Mal im Spiel umgekippt. Aber das mag eben auch der Psychologie der letzten Minuten, jetzt können wir was verlieren, bla bla bla, geschuldet sein.
Ich wäre bei einer 3.
Eine 3 finde ich auch.
Ja.
Ist das gerechtfertigt? Er hat aber natürlich... Er hat einen magischen Moment uns beschert. Das wollen wir nicht unter den Tisch fallen lassen.
Danke, Jona, wir haben uns alle sehr innig umarmt.
Genau, aber wir wissen alle, er hat übrigens sehr schön das kommentiert, das habe ich eben gelesen. Als der Ball den Fuß verließ, habe ich nur gedacht, der könnte doch. Das fand ich sehr schön. Der könnte doch. Denn das haben wir alle gedacht. Der könnte doch. Der kann.
Und hat auch noch gelb kassiert, ne? Weil er sein Trikot
umgezogen
hat. Ja, aber also, da hätte er von mir noch gelb-rot bekommen.
Ja. Das war ein großartiger Moment, um sein Trikot auszuziehen.
Auf jeden Fall.
Das war auf jeden Fall sehr gerechtfertigt. So, das ergibt eine Durchschnittsnote von 3,9. Das ist die schlechteste Liga-Wertung.
Gar nicht mal so gut.
Ja, aber sie ist besser als gegen Dresden. Und ich glaube, das können wir auch so stehen lassen.
Ja.
Also ich finde, es reflektiert das ganz gut. Dresden war 4,1. Wir waren nicht ganz so schlecht wie in Dresden, aber auch nicht deutlich besser. Nur der Unterschied ist, heute haben wir eben noch mit Glück einen Punkt geholt.
Ja.
Ich verlese wie immer zur Zusammenfassung nochmal die Noten. Und zwar gaben wir Florian Kastenmeier eine 2,5, Emanuel Ior eine 4,5, André Hoffmann eine 3, Tim Oberdorf eine 4 und Nicolas Gavory eine 3,5. Im Mittelfeld dann für Matthias Zimmermann die 3,5, für Isaac Bergmann Johannesson die 4,5, für Danny Schmidt die 5, für Felix Klaus die 5, für Tim Rossmann die 3 und für David Kovnatski vorne die 5. Und bei den Einwechselspielern erhalten Giovanni Arc eine 4. Erhalten Valgir Lyndal Fredriksson eine 3,5 und Jona Niemietz eine 3. Dann kommen wir noch zum Schiedsrichter. Das war der Herr Siebert. Dann der Siebert.
Nein.
Nicht?
Danik oder so.
Was? Jetzt werden wir ja die Endgeräte gezückt.
Da müssen wir hier alle gleichzeitig jetzt kurz prüfen, wer der Schiri war. Wer ist am schnellsten? Es war Christian Dingert.
Dingert, ja, ist ja fast das gleiche.
Ist ja Danik.
Also Entschuldigung, aber besser als Siebert.
Naja.
Dingert
ist jetzt nicht.
Zumindest die
aber ich hatte immerhin ein D vorne.
Sag lieber mal, wie du den Schiri fandest.
Also, ja, keine Ahnung. Ich finde Schiri-Bewertung so schwierig. Ich fand ihn solide und ich finde, er hat jetzt auch keine gravierenden Fehlentscheidungen getroffen.
Also, ich finde...
Ja, jetzt bin ich gespannt.
Man hat gemerkt, dass er ein Erstligaschiri ist im Vergleich zu vielen anderen Zweitligaschiris. Ich finde, das Auftreten war souveräner als manche Zweitligaschiris auftreten, weil die Zweikampfbeurteilung, also wenn man mal die, also in dem Fall, egal zu welchem Team, hat man ja eine rot-weiße Brille heute auf. Aber wenn man die rot-weiße Brillen mal abzieht, dann finde ich, hat er die meisten Zweikämpfe und Situationen richtig bewertet. Ja. Die Tore wurden gründlich geprüft, aber das lag auch an den Situationen, die mit Kastenmeier und der Flanke, die war sehr unübersichtlich, da gab es viel zu prüfen. Beim 1-1 gab es ein mögliches Handspiel von Gavory, welches keines war, beim nach vorne treiben und dann noch eine Abseitsmöglichkeit. Also es gab lange VAR-Checks, aber immer letztendlich mit, wie man es dann im Fernsehbild gesehen hat, dem richtigen Ergebnis. Und ich glaube, bei so Toren in so einem wichtigen Spiel ist es auch nötig. Ja. Summa summarum, ich bin bei einer 2,5, weil er halt ein schwierig emotionales zu leitendes Spiel ohne Fehler und eigentlich mit einer guten Autorität. Ja. Er war nämlich auch nicht der auffälligste Mann. Er war eben trotz allem nur der Schiri. Er stand nicht im Mittelpunkt.
Rein Interesse, aber was müsste eine 2 sein?
Naja, dann müsste es halt wirklich strittige Szenen geben,
die er gut löst.
Genau, ja, und okay. Die gab es halt gar nicht. Aber ja, es war kein leicht zu leichtendes Spiel. Ne?
Es gab eine Situation, ja, wo ein potenzielles Handspiel nochmal gecheckt wurde, wo er aber auch, ja, also entweder er hat es nicht gesehen oder hat es von Anfang an richtig gesehen. Ich wäre auch bei der 2,5. Und was man ja auch sagen muss, vor dem 2-1 von Köln, das macht er schon richtig, dass er da
den
Oberdorf
Freistoß
nicht pfeift.
Also wenn er das macht, dann fällt das Tor nicht. Und das wäre aus Kölner Sicht natürlich wirklich schlecht gewesen.
Genau.
Also nein, ich finde wirklich, das war halt eine gute Schiedsrichterleistung. Naja, und die Spielnote, die hatte ich schon auf Instagram vergeben. Für mich eine 2, das war halt einfach ein rassiges, emotionales Fußballspiel mit vielen Torchancen, leider nicht so vielen für die Fortuna, aber ich glaube auch für neutrale Zuschauer, weil das ein sehr aufregend anzuschauendes Fußballspiel.
Durchaus.
Ja.
Ja, und dann hoffen wir doch, dass wir nächste Woche Freitag ebenfalls ein aufregend anzuschauendes Fußballspiel bei der Spielvereinigung Greuther Fürth erleben werden. Vielleicht nicht ganz so emotional wie heute.
Ich weiß nicht, ich kann auch mit so einem ganz, ganz langweiligen 5-0 für die Fortuna leben.
Also kannst du, ja?
Ja, würde ich auch nehmen.
Ja, das ist sehr großzügig und nett von dir. Wir wollen mal gucken, was die Fürther zuletzt so getrieben haben. Heute haben sie parallel mit uns gespielt und in Braunschweig 2-0, muss man dazu sagen,
Braunschweig, ja,
verloren.
Braunschweig
bei der Schießbude der Liga. Ich weiß nicht, ich habe jetzt auch noch nicht viel über das Spiel gesehen, ob da Dinge drastisch bei Braunschweig verändert wurden oder ob Fürth zuletzt das Mojo, wie man so schön sagt, ein bisschen verloren hat. Denn die Woche davor auch nur 0-0 zu Hause gegen Elversberg. Mhm. Und sie hatten ja ebenfalls einen starken Saisonstart mit ich glaube, einem Unentschieden bei Lautern und die Heimspiele die ersten gewonnen. Da scheint es also gerade nicht mehr ganz so gut zu laufen. Das kommt uns ja durchaus entgegen. Ja, was hat sich so in Fürth getan diesen Sommer? Es gab zwei wichtige Abgänge, die auch mit dem heutigen Spiel zu tun hatten, denn Tim Lemperle und Jonas Urbig waren beide vom FC ausgeliehen letzte Saison und haben den Club entsprechend verlassen, weil das durfte der FC ja noch machen. Dazu ist Amindo Sieb zurück zu Bayern München, beziehungsweise spielt jetzt als Leihspieler beim FSV Mainz. Und ähnliches gilt auch für Robert Wagner, der eigentlich dem SC Freiburg gehört oder gehörte, nee gehört. Und der jetzt für den FC St. Pauli in der Bundesliga von Niederlage zu Niederlage
läuft.
Reißt, kleine Gemeinheit. Das waren so die schmerzhaftesten Abgänge, also durchaus wichtige Spieler tatsächlich. Also auf jeden Fall mal mit, ja, doch eigentlich alle drei, ne? Urbeck sogar ja ein sehr herausragender Keeper der Liga. Was haben sie dafür auf der Habenseite gemacht? Den Torhüter, den kennen, glaube ich, seit ein paar Wochen alle. Ne? Andi, den Torhüter von...
Ja, der eine, ne?
Das ist der, okay, man kennt ihn nicht beim Namen, aber er wurde natürlich sehr lautstark von Trainer Alexander Zorniger angezählt.
Ja. Ne? Ach,
er hat den schönen Vornamen Nahuel.
Ach, stimmt, richtig.
Nahuel Noll. Eine Leihgabe von der TSG Hoffenheim.
Noch sehr jung, ne?
Junger Mann, also ähnlich wie Urbich. Also Fürths Strategie auf der Torhüterposition scheint zu sein, wir leihen uns junge Top-Talente, haben aber keinen eigenen echten Stammkeeper im Club. Der gute Noll macht das eigentlich ganz ordentlich, aber in diesem einen Spiel, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube gegen Paderborn, da hat er sehr stark moniert, dass er da ja bei irgendeinem Rückpass, glaube ich, hat er ein bisschen einen Fehlpass gespielt, der dann zum Gegentor führte und wurde ja dann lautstark, wie es Zornigers Art ist, wenn er manchmal seinem Namen alle Ehre macht, angezählt, dann ist er zurückgerudert, aber Zorniger ist schon ein bisschen komischer Vogel,
muss man
ja sagen. Nichtsdestotrotz, Nahuel Noll ein guter Keeper, so wie es scheint. Ansonsten interessante Transfers, Roberto Massimo vom VfB Stuttgart gekommen, war zuletzt in die zweite portugiesische Liga ausgeliehen. Mhm. Das ist insofern interessant, als das Fortuna an Massimo vor einigen Transferfenstern auch mal dran war und er dann aber eben zu diesem Dietmar Hopp Protégé-Club, ich weiß jetzt gerade nicht, wie er heißt, in der zweiten Liga in Portugal gegangen ist. Da hat er gar nicht irgendwie auffällig agiert. Und umso interessanter ist, dass er jetzt in Fürth gelandet ist, wo er aber in den ersten Spielen durchaus überzeugen konnte. Ja, ich glaube, bei Fortuna ist er mittlerweile natürlich dann kein Thema mehr. Wer auch kein Thema mehr bei Fortuna ist, das ist Marlon Mustafa, der übrigens auch Como gehört, also dem Engelhardt und Kempf-Club. Kempf von Hertha ist ja auch dahin gewechselt. Der darf ja nicht mehr nach Österreich reisen, aber nach Fürth geht es noch. Hat da, glaube ich, vor einigen Spielen jetzt auch mal ein Tor erzielt. Und heute zumindest stand er in der Startelf. Das heißt, da wird es voraussichtlich ein Wiedersehen geben. Die anderen Spieler aus meiner Sicht alles No-Names, die aber durchaus in der Mannschaft stehen. Also Noel Futkeo von der zweiten Mannschaft von Eintracht Frankfurt ist mir bisher nicht so ein Begriff, aber spielt durchaus immer von Anfang an. Genau wie Sascha Banse von Standard Lüttich gekommen und Nemanja Motika. Das sind also die üblichen Fürth-Transfers, die man als, sag ich mal, nur so halb nerdiger Fußballfan dann also wirklich nur sehr schwer kennt. Ne? Das muss man so sagen. Sie spielen grundsätzlich mit so klassischem Dreierkettensystem, mit natürlich Hilgotta, dem ewigen Hilgotta auf der 10, der auch sicherlich der gefährlichste, wichtigste Spieler von Fürth ist. Bei ihm kommen die Fäden so zusammen. Neben ihm bedeutsam ist natürlich Julian Green, der jetzt auch schon länger da spielt, war jetzt in der Rückrunde viel verletzt, aber zumindest diese Saison hatte schon 3 Tore auf dem Konto. Da ist er sicherlich mit Hilgotta zusammen so für das Spiel der Fürther zuständig. Und wie spielen die Fürther? Wenn wir bei Zorniger so ein bisschen in die Vergangenheit blicken, dann wissen wir, auch er ist ja die alte Raba-Schule. Ich versuche immer RB zu vermeiden. Raba. Ne? Es geht ja um Rasenball. Das wissen wir ja alle, wofür das steht. Denn also dieses frühe Draufgehen, auch also ähnlich genau wie auch der FC, mit der Einschränkung, dass er das aber ein bisschen angepasst hat in Fürth. Es ist nicht mehr ganz so extrem wie das einst bei Stuttgart, bei Brönnke weiß ich jetzt nicht, wer da hat spielen lassen, gewesen ist. Aber das ist natürlich auch ein Spielstil, again, der uns, sagen wir mal, es ist die nächste Lernstufe. Ob wir vielleicht präsentieren können oder zeigen können in Fürth, naja, das haben wir jetzt ein bisschen gelernt.
Können wir die Woche üben.
Uns darauf ein bisschen besser vorzubereiten. Insgesamt finde ich oder schätze ich Fürth aber etwas schwächer ein als letzte Saison durch die Abgänge, und die Jungspieler sind halt relativ unbeschriebene Blätter, die haben jetzt aber auch noch nicht, sagen wir mal, für die ganz großen Aha-Effekte in der Liga gesorgt. Nichtsdestotrotz, die haben eben die gefährlichen Leute, Julian Green, Rigotta, auch vorne Jeff Sabeni, Gideon Jung in der Abwehr ist ein stabiler Mann. Das wird nicht einfach, weil traditionell haben wir in Fürth immer Probleme, das ist so. Es wäre schön, wenn wir da mal nicht verlieren würden. Das wäre dann so mein letzter Take. Aber wie gesagt, einfach wird es nicht, und wir werden uns spielerisch verbessern müssen. Also gerade was eben diese Druckmomente betrifft, um da zu gewinnen oder zumindest einen Punkt zu holen.
Ja, das letzte Mal, dass wir da nicht verloren haben, war ehrlich gesagt
In der Saison 2012, 2013.
Ein 1-0 in der Bundesliga.
Nee, ein 2-0.
Ach, 2-0, stimmt. Ein Tor war Olli Fink und Axel Bellinghausen vielleicht.
Ja, das Hinspiel hatten wir 1-0 gewonnen zu Hause. Stimmt. Ja, insgesamt gab
Das war das Hinspiel, das Rückspiel war zu Hause.
Ach, stimmt, es ist umgekehrt chronologisch, ja. Insgesamt gab es 29 Spiele zwischen der Fortuna und der Spielvereinigung Greuther Fürth. Lustigerweise gab es ein allererstes irgendwann 1928-29, was Fürth 5-1 gewonnen hat.
Ich erinnere mich, ein schönes Spiel.
Ja, und danach,
warst du da?
Ja, ich war da.
Danach waren 70 Jahre Zeit, wo sie sich nicht über den Weg gelaufen ist. Und dann erst 1997, 98 ging dann die Historie wieder weiter.
Ja, in der zweiten Liga, da hat damals bei einem 2-2 Iglitare den späten Ausgleich gemacht, das weiß ich noch.
Ah, okay.
Fun Fact.
Ja, das 2-2 stimmt sogar. Iglitare kann ich hier nicht...
Mein Gedächtnis ist besser als die Kicker-Datenbank.
11 Spiele gewann die Spielvereinigung Greuther Fürth, 10 Spiele gab es unentschieden und 8-mal konnte die Fortuna siegen. Ja, und das letzte Mal, also wie gesagt, es ist 12 Jahre her, dass wir dort gewonnen haben. Und vor 13 Jahren haben wir immerhin mal unentschieden gespielt. Ja. Ansonsten haben wir leider in sehr, sehr schöner Regelmäßigkeit und in sehr ofter Besuchtheit durch uns.
Wir waren aber beim Sieg vor Ort. Darum, wir können immerhin sagen, dass wir schon einen Sieg in Fürth gesehen haben.
Wir haben das schon erlebt. Die Älteren werden sich erinnern.
Ja. Ja, und wir erinnern uns, damals aber auch war das Stadion noch anders und so. Das war ja wirklich noch vor dem fertigen Umbau und ja.
Keine Überdachung auf der Hintertortribüne und sowas alles. Ja.
Genau, dankbarer Termin um 18.30 Uhr freitags.
Ja, kann ja jeder hin. Wir befürchten die Minuskulisse.
Erneut, wie letzte Saison.
Genau. Ich befürchte, es werden sogar noch weniger werden, weil ich jetzt schon vielfach gehört habe, Freitagabend schaffe ich wirklich nicht. So.
Und es ist halt leider auch unsexy als Auswärtsspiel. Bei allem Respekt vor den Fürthern, aber es ist halt einfach nicht so... Das tolle Erlebnis auswärts in Fürth. Ne?
Ja.
Das
ist halt am IKEA parken.
Einfach ein Hotdog essen.
Ja, Samstag, Freitagabend, ja doch, könnte man vielleicht. Ja, gucken wir mal. Mal sehen.
Wir machen keinen IKEA-Hotdog-Test. Das verspreche ich an dieser Stelle. Ja. Also,
gut.
Liebe Aline, vielen Dank für deine Weisheit, die du mit uns geteilt hast.
Danke euch für die Einladung mal wieder.
Ja, sehr gerne. War bestimmt nicht das letzte Mal. Und lieber Andi, dir danke ich auch für...
Alles.
Für den Kuchen, den du mitgebracht hast.
Ja, guck mal. Das war meine Freude.
Zwischen Stadion und Aufnahme noch Kuchen. Das war doch auch schön. Nein, ich danke dir natürlich auch sehr herzlich für deine Beiträge und sage an euch alle da draußen, bis bald und das war's für heute, liebe Leute.
Tschüss, bis bald.
Tschüss, euer Uwe Seeler.
Ja, und ich sage natürlich auch danke an Thorsten für alles, was er hier für uns tut, inklusive Getränken. Und euch eine schöne Woche. Wir hören uns am nächsten Wochenende. Macht's gut.
Und wir haben gegen Hannover etabliert, dass das Wurstorakel gebrochen ist. Denn gegen Hannover war die Wurst gut und das Spiel auch. Ach nee, Moment, jetzt sind wir ja sogar schlauer, fällt mir gerade ein. Also gegen Hannover, nein, ich muss
kann dir noch gar
nicht folgen. Ich weiß auch nicht, wo du hin
willst. Ich habe das Pferd auch einfach falsch aufgesattelt. Ich muss es nochmal von vorne machen. Ich gehe mit meiner Laterne.
Bis bald wieder.
Stimmt. Kann ich auch hier ein Bärchen essen mit seltsamem Geschmack.
So ein Küsschen. Oder zwei.
Solange ich nicht das Kaugummibärchen
habe. Guten Freunden gibt man in Hershey's.
Genau. Ja, die sind gut.
Ja.
Gut Stuff.
Ja, ja. Ich freue mich auch schon auf Holland. Also ich muss auf jeden Fall auch diese Chips-Dip-Dinger mitnehmen. Mhm.
Können wir dann endlich.
Ja, es tut mir leid. Ich habe
hast du deinen Teenager-Sohn wieder...
ohne Essen ins Bett geschickt.
Wo habe ich denn?
Versuch schon.
Dein Handy ist untergefallen eben. Das hat auch gerumst, möchte ich kurz sagen.
Ja, rumpst dich schon selber.
Ey. Nee, gerade nicht.
Können wir?
Ja, wir können. Yes, we can.